Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast bei Detektor FM. Und mein Name ist Jesse Hughes.
Und ich bin Christian Bollert. Und diesen Podcast hier könnt ihr übrigens bei Apple Podcasts oder Steady als Unterstützerin oder Unterstützer genau eine Woche früher hören als alle anderen. Über 120 Leute sind das mittlerweile. Und auch auf die Gefallen, dass ich mich hier vielleicht ein bisschen wiederhole, das ist wirklich fantastisch. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und das gilt explizit natürlich auch für die Leute, die uns mit Überweisungen oder bei PayPal direkt unterstützen. Jesse, alles ein bisschen anders hier, ne? Zack, bist im Fahrradpodcast gelandet.
Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber ich freue mich total und tatsächlich habe ich auch ein richtig gutes Fahrradjahr.
Ach, guck an, darüber müssen wir natürlich sprechen, aber vorher würde ich sagen, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du eigentlich so bist und wo ich dich gerade aufgegabelt habe.
Genau, du hast mich gerade in der Musikredaktion bei Detektor FM gefunden. Ich sitze hier und plane die Musik und die Musikthemen, also auch die Musikpodcasts bei Detektor FM.
Ich erkenne da so ein bisschen so ein Muster. In der letzten Ausgabe von Gerolf und Jens haben sie sich ja Gregor geschnappt. Der sitzt auch in der Musikredaktion. Ehrlicherweise ist das immer relativ nah am Studio, wo wir aufnehmen. Also wir sollten vielleicht mal unseren Radius erweitern. Aber schön, dass du diesmal da bist. Und du hast gesagt, du hast ein super Fahrradjahr 2022. Warum?
Total. Ich habe total viele positive Momente dieses Jahres mit dem Fahrrad gehabt. Ich habe zum Beispiel ein Fahrrad geschenkt bekommen.
Ah, sehr gut.
Damit hat es angefangen. Ja. Ich habe
Was für eins?
Ein ganz olles, schrottiges Kellerfahrrad, kann man wahrscheinlich sagen. Hat vermutlich nicht mehr gekostet als 40 Euro. Hat mir aber meine beste Freundin auf einem Leipzig-Besuch von Hamburg extra mitgebracht und zum Geburtstag geschenkt.
Nicht schlecht.
Finde ich auch.
Ja.
Genau, und mit dem Rad habe ich jetzt schon ganz schön viele Touren auch gemacht. Dazu kann ich später auch noch ein bisschen was erzählen. Und war auch schon sehr oft hier am See in Leipzig. Ich habe den ersten Sommer hier in Leipzig dieses Jahr. Ich bin noch gar nicht so lange hierher gezogen und das gefällt mir ziemlich gut. Und mein Fahrrad bringt mich an tolle Orte.
Warum gefällt dir das gut?
Also Natur so nach der Arbeit als Ausgleich ist wirklich fantastisch. Ich habe vorher lange in Hamburg gelebt. Ich liebe die Stadt.
Aber da ist ein Stück, um rauszukommen, ne?
Da muss man ein bisschen länger fahren und genau, das hat alles ein bisschen mehr Industriecharme da, die nahe Natur, sage ich mal.
Stimmt, so Hafen und so. Ja.
Genau.
Und das Fahrrad spielt da offensichtlich eine zentrale Rolle, weil es dich rausbringt an den See, oder?
Das stimmt, genau. Ich fahre nicht gern Auto. Das ist zum Beispiel, genau, das ist das eine. Und deswegen bin ich totale Fahrradfreundin und habe auch ein sehr großes Herz. Und ich dachte, deswegen bin ich vielleicht auch falsch in diesem Podcast. Aber du hast mich ja nochmal beruhigt und gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen. Man muss kein absoluter Fahrrad-Nerd oder Fahrradprofi sein, um hier irgendwie dabei zu sein. Denn ich liebe tatsächlich auch so ältere, schrottige Fahrräder und denke, dass man aus denen auch noch ganz schön viel rausholen kann. Und genau, letztens habe ich es zum ersten Mal alleine geflickt. Das war auch nochmal so ein positiver Fahrradmoment.
Sehr gut. Ja, also Antritt ist ja überhaupt gar kein Fahrrad-Nerd-Podcast, sondern wir wollen ja wirklich ganz, ganz viele, möglichst alle, das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht, aber so viele wie möglich Aspekte besprechen rund um das Thema Fahrradfahren. Deswegen finde ich das total spannend. Was interessiert dich denn da so an alten Rädern? Also finde ich irgendwie ganz, gibt ja viele Leute, die auch alte Räder aufbauen. Ich weiß auch, viele Hörerinnen und Hörer unter den Antrittleuten sind dabei, die irgendwie sich älteren Fahrrädern widmen.
Naja, also ich finde einfach, dass die oft unterschätzt werden und dass es einfach nicht so viel Equipment braucht, um irgendwie ein gutes Fahrraderlebnis zu haben. Also ich kann jetzt vielleicht nochmal ein bisschen konkreter werden. Eine Sache, die ich dieses Jahr so zum ersten Mal gemacht habe, ist so ein bisschen ein etwas längerer Ausflug mit dem Fahrrad. Also ich wollte eigentlich schon immer mal einen Urlaub mit dem Fahrrad machen und dachte immer, ach, das funktioniert überhaupt nicht. Dafür brauche ich erstmal ein gutes Rad. Ich brauche erstmal irgendwie richtig gute Fahrradtaschen. So ganz notwendig ist das aber eigentlich alles gar nicht. Also ich habe vor kurzem einen Ausflug gemacht hier nach Altenburg. Das ist südlich von Leipzig.
Ist schon ein Stück, ja.
Wahnsinnig weit weg. Ich glaube, es sind so 50, 60 Kilometer.
Ich würde fast sagen 70, aber so in dem Dreh, würde ich sagen, ja.
Genau, also es ist keine Wahnsinnsstrecke, aber ich habe mir mit meinem Freund eben vorgenommen, dass wir eine Radtour dorthin machen, dort übernachten und am nächsten Tag wieder zurückfahren. Das habe ich tatsächlich mit dem Rad noch nie gemacht. War jetzt natürlich einfach, wir brauchten nicht viel Gepäck. Wir haben auch irgendwie in einer Pension übernachtet, also kein Zelt dabei gehabt und quasi keine Klamotten. Also in den stinkigen Klamotten auch direkt am nächsten Tag wieder zurückgefahren.
Haben wir schon oft gelernt, dass das gar nicht so eine schlechte Idee ist eigentlich. Ja. Spart auf jeden Fall Platz.
Es spart auf jeden Fall Gepäck, genau. Und das Schöne war, es hat funktioniert. Wir sind mit zwei super schrottigen, aber sehr hübschen ollen Rädern diese Strecke gefahren. Wir haben wahrscheinlich doppelt so lange gebraucht wie Menschen mit besserer Ausstattung. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Und wir sind den Pleißeradweg gefahren, zumindest auf dem Rückweg. Auf dem Hinweg haben wir ein bisschen improvisiert und uns mit Komoot weitergeholfen und sind so ganz ungewöhnliche Strecken gefahren. Also teilweise auch Feldwege. Natürlich haben unsere Fahrräder geächtzt und gequietscht und geknackst.
Aber das ist ja auch eigentlich cool, oder? So ein bisschen Abenteuer.
Genau, ja. Also ich fand es total schön und habe schon ein bisschen meine Knie gespürt. Dann am nächsten Tag, ich habe tatsächlich, meine Gangschaltung war zu dem Zeitpunkt sogar auch noch kaputt. Aber es war irgendwie schön, stimmig und hat gepasst und es hat geklappt und es hat mich sehr befriedigt, dass man eben nicht die Profi-Ausrüstung braucht, um so einen Ausflug zu machen.
Auf keinen Fall. Gerolf würde dir jetzt applaudieren wahrscheinlich für die Geschichte, weil er das hundertprozentig unterschreiben würde. Was mich natürlich noch interessieren würde, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das war so der Moment dieser Tour? War es dieses, wir haben das geschafft, oder war es zwischendrin irgendein Feldweg, wo es mal richtig geruckelt hat?
Also es gab so einen Moment, da sind wir, glaube ich, ich verplapper mich nicht, aber ich glaube, wir sind über die thüringische Grenze gefahren.
Ja, das kann sein. Ich war tatsächlich dieses Jahr auch in Altenburg. Ja.
Das ist ja da auch so eine Dreiländerecke.
Ja.
Und wir sind gerade über die thüringische Grenze gefahren, auf so einen kleinen Feldweg, der so aussah, als wäre da relativ lange niemand mehr lang gefahren, und sind dann irgendwie an so einem Eingang von einem Dorf rausgekommen mit so einer ganz alten Kopfsteinpflasterstraße und so einem ganz idyllischen Friedhof. Und da dachte ich, wow, das ist so schön hier. Solche Momente hat man tatsächlich eigentlich fast nur auf dem Fahrrad. Weil wann kommst du da hin? Und man würde sich auch selten dahin verlaufen. Das kann vielleicht auch mal passieren, aber genau. Und das ist eigentlich auch so meine Lieblingssache am Fahrradfahren. Man kommt an ungewöhnliche Orte. Da kann ich auch empfehlen, in Hamburg zum Beispiel so die Hafenregion. Die ist auch total klasse, mit dem Fahrrad zu erschließen. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht von einem LKW überfahren wird. Aber das ist zu weit, um da hinzulaufen. Und mit dem Auto kommt man da eh nicht lang. Deswegen ist nochmal ein Tipp.
Das ist ja wirklich ein fast schon super Fazit. Ich würde sagen, damit starten wir in diesem Podcast. Jessie, schön, dass du mit dabei bist heute, und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, wir können noch ein bisschen mehr von dir erfahren zum Thema Fahrradfahren.
Sehr gerne.
Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
Nachdem Gerolf, Jens und Gregor ja in der vergangenen Episode sehr, sehr viel über technische Aspekte bei der Tour de France gesprochen haben, wie zum Beispiel Zeitfahrräder und überhaupt allgemein Rennräder, auch ziemlich optimistisch im Übrigen, geht es diesmal schwerpunktmäßig eher um sportliche Aspekte in dieser Episode.
Genau, denn du hast ja für diese Ausgabe mit Simon Geschke gesprochen. Das ist der Mann, der als erster Deutscher 9 Tage lang das Bergtrikot der Tour de France getragen hat. Und das darf man ruhig sagen, damit einen kleinen Radsport-Aufmerksamkeitshype ausgelöst hat. Und das nicht nur in seiner Heimat Berlin und in seinem Wohnort Freiburg.
Ganz genau. Und neben Geschkes Bergtrikot und dem Kampf ums gelbe Trikot haben erfreulicherweise direkt in der Woche nach den Männern die Frauen auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht hat es im Sportsommer 2022 ohne Olympia und ohne Fußball-WM einfach mit der EM der Frauen und der Neuauflage der Tour de France der Frauen ein ziemlich gutes Timing gegeben. Sprechen wir drüber mit Romy Kasper, die als eine der besten Deutschen ins Ziel gekommen ist.
Ganz ohne technische Tipps und Tricks geht es aber natürlich hier in diesem Fahrrad-Podcast auch nicht. Und deshalb hast du dich die Tage natürlich wie jeden Monat mit Christiane, der Werkstattmeisterin hier aus Leipzig, getroffen und über Montagefett und die richtigen Bremsbeläge für Carbon- und Alu-Laufräder gesprochen.
Ich würde mal behaupten, wer sich in den letzten Wochen mit Radsport und vor allem natürlich mit der Tour de France der Männer beschäftigt hat, der oder die dürfte an einem Namen nicht vorbeigekommen sein: Simon Geschke. Der gebürtige Berliner, der schon seit Jahren in Freiburg im Breisgau lebt, ist aus deutscher Perspektive bei seiner 10. Tour de France die Figur der Tour gewesen. 9 Tage als offizieller Träger des Bergtrikots, ein leidenschaftlicher Kampf um jeden Punkt und dann auf der letzten großen Bergetappe nochmal viel Herz und am Ende nur ganz knapp nicht in die Spitzengruppe gekommen, deshalb am entscheidenden Berg keine Chance gehabt und das Trikot verloren. Danach haben wir schon viel gehört, erst vom Groll stellvertretend das Trikot tragen zu müssen, dann von der Verlängerung oder sagen wir mal, die gar nicht vorhandenen Aufhörplänen der eigenen Karriere und schließlich auch viel Zufriedenheit mit dem eigenen Abschneiden und Dankbarkeit für die Anteilnahme in Deutschland. Wir vom Antritt finden, über all das sollten wir reden und zwar in Ruhe in diesem Podcast hier. Und deshalb habe ich Simon Geschke einfach mal angeschrieben und für diese 2. August-Ausgabe angefragt. Und ich freue mich sehr, dass er in dieser Episode auch wirklich zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Simon Geschke im Antritt.
Ja, hallo.
Seit dem Finale der Tour in Paris sind ja nun bereits ein paar Tage vergangen und wir haben einiges von dir gehört. Ich habe schon so ein bisschen angesprochen. Kommendes Jahr willst du die Tour vermutlich wiederfahren. Gehen wir recht in der Annahme, dass Simon Geschke 2023 dann mit aller Kraft versuchen wird, als erster Deutscher das Bergtrikot auch als Führender bis nach Paris zu bringen?
Ja, das wäre natürlich schön. Also jetzt probiere ich erstmal ein bisschen Abstand von der Tour zu gewinnen und dann machen wir Pläne fürs nächste Jahr. Ich glaube, dass ich dieses Jahr eine wahnsinns Riesenchance hatte, das Trikot zu gewinnen. Aber ja, ich setze mir natürlich wieder Ziele und kann sein, dass das Bergtrikot nächstes Jahr wieder eine Rolle spielt. Kann aber auch sein, dass es nächstes Jahr nicht so klappt, wie dieses Jahr in die Ausreißergruppen zu kommen und so weiter. Also das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Das mache ich, da mache ich jetzt noch keine Pläne.
Aber ist schon richtig zu sagen, dieses Jahr war es gar nicht wirklich Ziel, oder?
Nee, genau. Also dieses Jahr war es relativ spontan. Wir hatten unseren Kapitän Guillaume Martin verloren am selben Tag, wo ich das Bergtrikot übernommen habe. Und dann mussten wir natürlich ein bisschen umdenken. Wir hatten auf einmal ja viel das Ziel Gesamtwertung halt weg. Und dann waren wir halt ja noch 6 Fahrer übrig, die oder ja doch 6 oder 7 Fahrer noch übrig, die ja sich neue Ziele setzen mussten. Und ich wollte an dem Tag sowieso in die Gruppe gehen, weil es eine interessante Etappe war vom Profil her auch. Und habe dann morgens im Bus gesagt, ich würde gern probieren, in der Gruppe zu sein. Und ich habe 4 Bergpunkte. Heute wären 20, glaube ich, vergeben oder noch mehr. Und ich habe eigentlich sehr gute Chancen, das Bergtrikot zu übernehmen, wenn ich in der Gruppe bin, weil viele Fahrer noch gar keine Punkte hatten. Ja, und dann hat der Plan perfekt funktioniert für uns.
Wusstest du an dem Abend schon, dass es vielleicht länger dauern könnte?
Länger dauern was?
Das Trikot zu tragen?
Ach so, da habe ich mir noch gar keine Illusion gemacht. Die Alpen kamen noch, also war die allererste Alpenetappe und genau, die Pyrenäen standen auch noch im Weg. Also da habe ich mir noch keine Illusion gemacht und der Großteil der Punkte wurde ja noch vergeben. Also ich hatte ja erst dann an dem Abend hatte ich 18 dann oder 19 und nee, von daher habe ich da noch gar nicht dran gedacht.
Wir kommen natürlich auch in diesem Podcast hier nicht drum rum, über den vermutlich entscheidenden Tag dann zu sprechen, die 18. Etappe nach Hautacam. Schon die erste Bergwertung am Col du Bisque war quasi dein Zielstrich, das hast du auch danach dann nochmal gesagt, aber an dem Tag bist du trotz oder wegen vielleicht vieler Angriffe schon auf den ersten flachen gut 60 Kilometern nicht in die richtige Gruppe gekommen und am Ende haben dir im Anstieg kurzzeitig nur 15 Sekunden auf die Spitzengruppe gefehlt. Lässt sich dieser Tag mit erst hattest du kein Glück und dann kam noch Pech dazu zusammenfassen?
Ja, naja, also Pech würde ich es auch nicht nennen. Es war halt irgendwie einfach der Wurm drin an dem Tag. Ich war natürlich auch ein bisschen der Gejagte. Das ganze Feld wusste, ich brauche noch Punkte und wusste, dass ich in die Gruppe gehen muss. Andere Fahrer, die auch noch realistische Chancen aufs Bergtrikot hatten, wie zum Beispiel Giulio Ciccone und auch Thibaut Pinot, Pierre Latour, die wussten es natürlich auch und hatten mich da noch so ein bisschen markiert. Und genau diese 60 Kilometer, der flache Abschnitt bis zum Col du Bisque, die kam mir natürlich nicht so entgegen. Und ja, ich bin auch ehrlich, ich habe da auch Fehler gemacht, zu viel zu machen auf der flachen schon. Das ist für mich als Fahrertyp mit 62 Kilo, kann das in der dritten Woche, kann das echt ein Riesenfehler sein, wenn man auf der flachen schon zu sehr probiert, mit der Brechstange in die Gruppe zu gehen. Also ich bin da schon vor dem Col du Bisque ein paar Mal explodiert. Und das hat mir dann am Ende natürlich, ja, hat es mir einen Stecker gezogen dann am Col du Bisque. Ich habe dann noch probiert, noch mal vorne in die Gruppe zu kommen. Und dann war es auch so, dass ich sie vor mir sehen konnte, die 20 Fahrer oder wie viel das waren. Und ja, aber ich es ging einfach ums Verderben nicht schneller. Und an einem normalen Tag wäre ich da, denke ich, relativ, na, ich will nicht sagen locker hingefahren, aber ja, doch, dann mit einem Ruck quasi hingefahren und hätte die 20 Sekunden oder die da noch gefehlt hätten, geschlossen. Aber ja, an dem Tag ging da nichts mehr. Und ich habe es auf der Flachen auch schon gemerkt, dass der Tag jetzt nicht so der absolute Zaubertag war von Beinen her. Und ja, das geht halt dann nach 18 Tour-Etappen und ja, den ganzen Fluchtversuchen, die ich da schon im Vorfeld hatte. Ich glaube, das war schon, also die beiden Tage davor war ich vorne in der Gruppe. Und insgesamt während der Tour ja fünfmal in der Spitzengruppe. Und das kann einen dann nach ja, nach fast 3 Wochen Rennfahren, merkt man das dann auch, dass einem da einfach ein bisschen die Frische fehlt.
Jetzt sind vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer tatsächlich Rennfahrer und Rennfahrerinnen. Warum ist denn das so kompliziert? Du sagst, es war ein Riesenfehler, auf der Flachen mit deinem Leichtgewicht so anzutreten. Was ist denn, was, ja, warum bist du da explodiert? Warum explodiert man da als Fahrer?
Ja, also man geht natürlich dann auch Attacken mit oder schließt Löcher im Wind, wo man dann ja über kurze Strecken dann halt 60, 65 km/h fährt. Und das kann man in der dritten Woche, kann man das halt, also so ein Fahrertyp wie ich kann das halt nur noch 1-2 Mal machen. Und dann muss man erstmal ein bisschen Luft holen. Ich kann halt, ja, mein 1-Minute-Rekord ist 600 Watt zum Beispiel. Wenn ich den einmal fahre, dann bin ich halt durch. Also da bin ich keine Minutenrekorde mehr gefahren, aber für die dritte Woche war das dann halt doch, bin ich komplett am Limit, ein paar Mal auf der Flachen mitgesprungen. Und das ist halt bei mir im Vergleich zu jemand wie, ja, jemand, der auf der Flachen da eher für prädestiniert ist, Paradebeispiel vielleicht Wout van Aert. Mir tut halt sowas mehr weh als jemand, der da ja auf der Flachen bessere Qualitäten hat. Also bei mir geht's dafür dann wieder ein bisschen einfacher, wenn es berghoch geht. Aber ja, wenn ich auf der Flachen schon zu viel Kraft verbrauche, dann fehlt mir das am Ende einfach. Und ich glaube, das war an dem Tag vielleicht der größte Fehler. Aber klar, ich war an dem Tag so nervös wie die ganze Tour nicht. Davor dachte ich so, ja, mal gucken hier und da. Und zack, war ich wieder in der Gruppe. Und es war halt auch so ein bisschen die Leichtigkeit, ja, die es mir ermöglicht hat, das Bergtrikot so lange zu behalten. Und genau das hat mir am letzten Tag vielleicht einfach gefehlt, weil ich dann mir zu viel Gedanken gemacht habe und der Druck natürlich auch extrem hoch war. Ich hätte der erste Deutsche sein können, der das Bergtrikot gewinnt und überhaupt einer der wenigen Deutschen, die überhaupt ein Trikot gewinnen bei der Tour de France. Das haben auch noch nicht so viele geschafft. Für mein Team wäre das eine Riesensache gewesen. Auch Cofidis hat noch nicht viele Trikots gewonnen, glaube ich, in der Teamgeschichte. Und ja, von daher war der Druck da immens hoch und da macht man dann halt auch mal Fehler.
Das heißt tatsächlich auch eine mentale Frage.
Auch ja, also ich hätte mich einfach ruhiger verhalten müssen. Vielleicht ja, hätten wir auch einfach einen anderen Plan schmieden müssen mit dem Team. Also meine Teamkollegen sind auch super gefahren, aber haben sich dann im Endeffekt auch komplett aufgeraucht vor dem ersten Berg. Und ja, vielleicht hätten wir da einfach allgemein ein bisschen ruhiger rangehen müssen an die ganze Geschichte. Aber ja, im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen. Von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben. Sowas kann passieren. Und im Endeffekt hätte ich vorher schon mehr Punkte gesammelt, hätten wir an dem Tag auch nicht so einen Stress gehabt. Also im Endeffekt würde ich es halt auch nicht mal wirklich als Fehler bezeichnen, weil ich davor halt auch eigentlich alles richtig gemacht habe und das Team auch. Und ich vielleicht auch hier und da ein bisschen Glück hatte, in den richtigen Gruppen zu sitzen. Oder ja, zum Beispiel auf der Etappe, wo ich die ersten 4 Punkte gesammelt habe, noch nicht so viel Gegenwind gehabt habe von meinen Konkurrenten. Ja, und da kommt halt einfach vieles zusammen.
Du hast den Fahrertyp schon angesprochen. Auch da vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nicht so gut auskennen mit Radrennsport, Rennradsport. Wann merkt man denn als Fahrer, ey, ich bin eigentlich im Flachen nicht so gut, aber dafür kann ich irgendwie ganz gut bergauf fahren?
Ah, das merkt man relativ früh. Also bei mir ging es schon so in den Jugendklassen los, dass ich gemerkt habe, okay, berghoch liegt mir eigentlich sehr gut und man ist ja auch vom Körperbau ist man so ein bisschen prädestiniert. Ich bin halt ein kleiner, leichter Fahrer und also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt auch schwere Fahrer, die gut berghoch fahren oder leichte Fahrer, die auch auf der Flachen oder Sprinter sind. Aber ja, generell ist es halt schon so, dass man das dann schnell merkt, bei welchen Rennen man gut ist und was einem im Endeffekt auch einfach mehr Spaß macht. Und mir haben die bergigen Rennen schon immer am meisten Spaß gemacht. Klar, im Hochgebirge würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich einer der besten Bergfahrer bin. Da würde ich mich halt eher als Durchschnitt bezeichnen. Aber allgemein habe ich halt schon immer früh gemerkt, dass mir sobald es berghoch ging, einfach mehr Spaß gemacht habe, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt wäre ein Fahrer abgehangen und mir geht es eigentlich noch recht gut. Und das merkt man dann in den Nachwuchsklassen schon und dann so richtig rauskristallisiert hat sich dann in der U23, wo man dann mit der Entwicklung eigentlich auch fertig ist und immer mehr Erfahrung sammelt und wo die Rennen dann halt auch einfach schwerer werden, wo man dann die ersten wirklich langen Pässe auch mal fährt, international auch. Und dann hatte ich natürlich, dann wo ich Profi geworden bin, ging dann die Entwicklung so weiter. Da hat man dann natürlich noch mal einen Dämpfer gekriegt, wenn man aus der U23 kommt und man denkt, man ist ein guter Bergfahrer und dann kommt man zu einem Profis und ist manchmal schon vorm Berg abgehangen oder komplett am Limit auf der Flachen. Also da wird dann schon nochmal ganz anders Rad gefahren. Aber ja, über kurz oder lang kann man eigentlich das, für das man prädestiniert ist, das kann man weder erzwingen, das ergibt sich quasi, das kommt zu dir. Also ja, man merkt das.
Und es hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, wo man geboren ist, ne? Also ich meine, Berlin ist jetzt auch nicht gerade die Alpenvorregion.
Richtig, genau. Also da, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo man trainiert oder wo man geboren ist. Also es gibt ja auch viele holländische Bergfahrer, die haben auch nicht gerade lange Berge bei sich. Das hat damit, denke ich, nichts zu tun. Es ist halt auch einfach, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber es sind, glaube ich, auch die Muskelfasern, die da eine Rolle spielen, ob die mehr Ausdauer sind oder Schnellkraft, explosiv. Manche Fahrer können so ein bisschen alles. Und ja, genau, also das ist, glaube ich, völlig unabhängig davon.
Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass viele Leute Simon Geschke auch deshalb mögen, weil bei dir fast immer Emotionen, Kampf und auch Drama dabei sind. Dazu gehören sicher auch die vielen Tränen nach dem Verlust des Trikots auf der 18. Etappe nach Otakam. Kannst du dich mittlerweile doch irgendwie mit diesem, ja, manchmal ja vielleicht doch bitteren Titel Bergkönig der Herzen anfreunden?
Boah, ja, ist ein sehr schwieriger Titel natürlich. Bin natürlich stolz auf das, was ich erreicht habe, aber Bergkönig der Herzen, ist natürlich, ja, klingt so ein bisschen nach Trostpflaster und trotzdem nach Niederlage. Von daher war es natürlich das Ziel, das Trikot nach Paris zu bringen, als rechtmäßiger Gewinner oder als Träger und nicht nur stellvertretend. Und klar kann ich mich natürlich damit anfreunden und ich denke auch im Radsport geht es ja auch darum, man sollte ja Radsport jetzt auch nicht überbewerten. Es geht ja auch um Unterhaltung. Und ich denke, der Kampf ums Bergtrikot, den ich hingelegt habe, war sehr spannend und hat die Leute vielleicht auch vorm Fernseher gefesselt. Und die haben mitgefiebert. Also zumindest habe ich das jetzt so verstanden, dass das sehr, sehr spannend war vorm Fernseher. Oder mir haben es viele Leute gesagt, dass sie da sehr mitgefiebert haben. Und da bin ich natürlich trotzdem stolz drauf, dass ich die Leute damit unterhalten konnte, mit dem Kampf und mit dem, was ich gezeigt habe. Und klar, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, damit muss ich jetzt halt leben, aber da hatte ich die Chance und das hat halt nicht funktioniert. Also es gehört halt auch dazu, dass man dass man nicht immer als Sieger nach Hause kommen kann. Und gut, das ja, muss man halt dann auch in Kauf nehmen. Und ja, dass es nun der spätere Toursieger war, der mir das Trikot abgenommen hat, das macht es ein bisschen leichter, dass es nicht irgendwer war. Aber klar, es sind gemischte Gefühle. Also einerseits freue ich mich natürlich, wie gesagt, auf das, was ich geschafft habe. Das Team war super happy. In Deutschland waren die Fans ziemlich aus dem Häuschen mit dem ganzen Kampf ums Bergtrikot, was ich so mitgekriegt habe. Und ja, andererseits, wenn ich so zurückdenke an die Otakam-Etappe, dann ja, ist es schon eher so eine kleine bittere Erinnerung, dass ich es da halt einfach, dass da mein Glück und meine Beine einfach am Ende waren und dass da einfach nicht mehr ging, obwohl es theoretisch, ich will nicht sagen, relativ einfach hätte sein können, aber ja, es hat halt wirklich nicht viel gefehlt. Und ich habe auch mal gesagt, wenn ich das Bergtrikot nach 2-3 Tagen oder in den Alpen schon verloren hätte, hätte ich gesagt, okay, gut. Hat Spaß gemacht und jetzt probieren wir wieder auf Etappen zu fahren, auf Etappensiege. Aber klar, wenn man so kurz vorm Ziel dann das Trikot abgeben muss, dann ist es halt bitter. Und je länger ich es hatte, desto mehr habe ich natürlich dann auch dran geglaubt, dass ich es bis nach Paris verteidigen kann. Und dann ist die Enttäuschung dann natürlich noch herber.
Ja, total nachvollziehbar. Und Stichwort gemischte Gefühle, du hast es ja auch in mehreren Interviews auch schon angesprochen, dass du dich mit diesem ersatzweisen Tragen des Trikots nach dem Verlust dann auch nicht so richtig anfreunden konntest. Was hat dich denn daran am meisten gestört?
Ja, das war schon extrem komisch, weil, man trägt es halt stellvertretend, das sind die Regeln und man muss auch eine nicht sehr günstige Strafe bezahlen, wenn man das missachtet, wenn man das Trikot nicht trägt. Ja, ich glaube, war so richtig gestört. Natürlich trotzdem schön, Wertungstrikot bei der Tour überstreifen zu können morgens, auch wenn man nur Zweiter in der Bergwertung war. Am meisten gestört hat mich fast noch der Tag in Paris, weil ich dann halt, ich musste ja auch immer in der ersten Reihe dann starten für die Fotos und meine, die Sponsoren auf den Trikots, die zahlen ja auch Geld dafür, dass sie präsentiert werden. Und ich war dann halt der das Trikot präsentieren musste, weil Jonas Vingegaard nichts beitragen konnte, logischerweise. Und halt dann die letzte Etappe in Paris, wenn man dann mit Pogacar, Van Aert und Vingegaard in der ersten Reihe steht und alle drei haben was zu feiern und ich halt nicht. Das ist halt so ein bisschen das, was hart ist dann natürlich, wenn dann quasi drei Gewinner neben dir stehen, drei Trikotgewinner und ich quasi, der sein Trikot nur trägt, aber nicht gewonnen hat. Das ist natürlich schon so ein, es hat schon einen blöden Beigeschmack dann, ja.
Stimmt eigentlich die Anekdote, dass du die Punkte durchgezählt hast auf dem 2022er Trikot?
Ja, da kam von der ARD oder vom ZDF kam die Anfrage für einen Kinderkanal, glaube ich. Die Kinder durften dann immer Fragen stellen. Am ersten Tag kam gleich die Frage von Eurosport, aber da hatte ich ehrlich gesagt weder Zeit noch Lust da, mich hinzusetzen und die Punkte zu zählen, weil so viel Langeweile hat man bei der Tour dann auch nicht. Und dann habe ich es am Ruhetag, habe ich es dann mal in Angriff genommen. Und habe die tatsächlich durchgezählt, ja. Also davor habe ich mal grob geschätzt, ich hätte so 50 getippt. Aber es waren dann doch 75. Aber es war auch, also da, wo die Nähte sind, da ist dann halt mal nur ein halber Punkt oder so. Also es ließ sich schlecht jetzt so hundertprozentig zählen.
Nicht ganz wissenschaftlich.
Genau, ja, nicht ganz wissenschaftlich. Also vielleicht wäre irgendwie bei 73 ein Viertelpunkt rausgekommen oder so. Ich habe dann aus einem Viertel und einem halben Punkt halt mal einen ganzen gemacht und dann, bin ich jetzt auf grob 75 gekommen.
Wir fragen ja in unserer Serie der Ausfahrt des Monats immer unsere Hörerinnen und Hörer so nach dem ganz besonderen Moment auf ihrer Ausfahrt. John Degenkolb hat das damals nach seinem Sieg bei Paris-Roubaix auch gemacht. Gibt's für dich so diesen einen besonderen Moment auf der Tour de France 2022?
Die Tour ist halt, klar, 3 Wochen lang, da gibt's viele besondere Momente. Für mich eine der schwersten Etappen und die Etappen vielleicht, auf die ich sehr stolz bin, war die Galibier-Etappe. Also die erste Galibier-Etappe, wo ich in der Gruppe war und Trikot verteidigen konnte. Da war ich oben dann Zweiter, hinter Warren Barguil über den Galibier und es ist halt ein Berg, so 2600 Meter, da fühle ich mich normalerweise nicht so wohl. Und da war ich auf jeden Fall stolz drauf. Also der Moment, als Zweiter über den Galibier zu kommen. 15 Punkte habe ich dafür fürs Trikot gesammelt. Das war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Und ja, da hatte ich super Beine an dem Tag.
Und hochfahren nach Alpe d'Huez?
Ja, auch ein besonderer Moment. Im Trikot vor allem, ja. Aber an dem Tag war ich so breit, dass ich das gar nicht so doll genießen konnte, weil ich da Alpe d'Huez hoch wirklich ganz schön gelitten habe, obwohl ich im Gruppetto saß. Ja. Aber das war halt der Tag nach der Galibier-Etappe, wo ich so super tief gegangen bin. Ja, und von daher, und dann war es auch super heiß, weiß ich noch. Also es war dann auch trotz gemächlichem Tempo, eigentlich war es eine ganz schöne Qual da hoch Alpe d'Huez. Aber klar, mit der Atmosphäre gleicht sich das dann wieder aus. Also das hat schon echt Spaß gemacht. Und da, wo ich danach Alpe d'Huez das Trikot immer noch hatte, also da habe ich es ja ganz knapp verteidigen können, passiv, also ich habe ja an dem Tag keine Punkte gesammelt, aber ja, da fingen wir dann halt an, einen Plan zu schmieden für das Bergtrikot, um es bis nach Paris zu halten.
Viele fanden ja dann in Paris nochmal diese letzte Bergwertung als besonders. Ging es dir auch so oder war es dann doch auch komisch, so wie du es vorhin beschrieben hast, am Start war es ja auf jeden Fall komisch?
Also es war ein sehr schöner Moment, überhaupt nicht geplant. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich war halt vorne, ich habe ein bisschen mit Giulio Ciccone geredet. Wir waren zweite Reihe. Und Genau, Ciccone, der war ja ein Punkt hinter mir am Ende in der Bergwertung. Also er ist auch sehr aktiv aufs Bergtrikot gefahren. Und ja, da haben wir halt ein bisschen gequatscht. Und ich habe dann gesagt, komm, in 3 Kilometern ist der Berg, sprinten wir nochmal um den letzten Punkt. Und ja, wollte er dann nicht. Und ja, auf einmal dann das ganze Feld rausgenommen und ich durfte da dann alleine mir den letzten Punkt sichern. War natürlich schön. Also wie gesagt, war auch nicht geplant von der Organisation oder so. Und ja, war auch ein besonderer Moment, nochmal die letzte Bergwertung zu gewinnen im Bergtrikot. Kann sein, dass es sowieso der letzte Tag im Bergtrikot war für mich bei der Tour. Man weiß es ja nie. Und nee, das war schon ziemlich cool. Also eine sehr respektvolle Geste vom Feld. Und ja, das hat die letzte Etappe mir natürlich auch nochmal ein bisschen versüßt, ja.
Wenn wir richtig gelesen haben, soll es ja über die Tour 2022 so eine ziemlich aufwendige Netflix-Dokumentation geben. Da dürfte doch Simon Geschke und sein Kampf ums Bergtrikot, Stichwort Drama, eigentlich eine mindestens größere Nebenrolle spielen, oder?
Das weiß ich nicht. Also Netflix-Doku, ja. Die waren aber nur bei bestimmten Teams anwesend und bei Cofidis nicht. Also ich glaube, da wird, weiß ich nicht, inwieweit dann die Bilder von der ASO dann auch mit einer Rolle spielen, aber bei uns im Bus oder so waren die jetzt nicht oder bei uns im Hotel und haben gefilmt.
Okay, die haben nicht angeklopft oder so und gesagt,
Ja. Also da wurden im Vorfeld schon die Verträge mit den Teams gemacht und da war nicht jedes Team dabei. Sicherlich auch aus Zeitgründen.
Wenn du ein bisschen rauszoomst, jetzt mal von deiner Tour auf die Tour insgesamt, viele sagen ja, oh, das war die spannendste Tour seit Jahren. Viele sagen auch, dank dir ist es in Deutschland zu ja, mindestens einem kleinen Radsportboom wiedergekommen, dass die Leute gesagt haben, oh, Bergtrikot, ist ja total interessant, der Kampf. Aber natürlich auch der Kampf ums Gelbe. Wie resümierst du jetzt so ein paar Tage, ein paar Wochen später die Tour?
Ich habe ja, also wenn man die Tour selbst fährt, kriegt man von der Tour selbst gar nicht so viel mit. Also man erwischt sich oft dabei, dass man dann abends erstmal gucken muss, oh, wer hat denn heute überhaupt gewonnen. Von daher sieht man relativ wenig so vom Finale zwischen Vingegaard und Pogacar. Habe ich ja auch in den seltensten Fällen was mitgekriegt. Aber ja, ich denke, dass die Tour sehr spannend war dieses Jahr. War sicherlich auch schön, oder was die Zuschauer ja auch sehen wollen, dass es halt keinen Überflieger gab, so wie Pogacar letztes Jahr, dass er halt dieses Jahr auch mal Schwächen gezeigt hat und ja, dass das gelbe Trikot, was halt anfangs so ein bisschen fast wie schon auf seinen Schultern ja sicher war nach Paris, wo man das gedacht hat, dass er dann doch bei der ersten Galibier-Etappe einen ganz schönen Einbruch hatte. Und ja, ich denke, das hat die Tour schon sehr spannend gemacht. Und ja, wie vorhin auch gesagt, ich bin froh, dass ich da auch einen Teil spielen konnte und aus deutscher Sicht denke ich, auch ein spannendes Rennen geliefert habe ums Bergtrikot. Und ja, das ist ja auch das Schöne bei der Tour oder bei Grand Tours allgemein, dass es da verschiedene Rennen gibt. Also es gibt nicht nur das Rennen um den Gesamtsieg oder ja, wie bei Eintagesrennen, dass nur der Erste, der über die Linie fährt, gewinnt, sondern es gibt dann halt auch das Rennen im Rennen. Manchmal geht es dann vorne in der Ausreißergruppe, geht es um den Etappensieg, dahinter geht es um den Gesamtsieg, die Gesamtwertungsleute bekriegen sich dann am Berg und zwischendrin kämpfen noch ein paar Leute um die Wertungstrikots. Und ja, das macht die Tour halt schön vielschichtig und im besten Fall dann halt auch spannend. Und klar kann die Tour kann nicht immer spannend sein. Manchmal hat man auch mal ein Jahr dabei, wo es jetzt ja relativ unspektakulär läuft. Aber ja, man kann halt im Sport kein Drehbuch schreiben. Ich glaube, es gibt auch Fußballspiele, die extrem langweilig sind. Von daher glaube ich, dass sie dieses Jahr die Zuschauer verwöhnt wurden mit einer spannenden Tour de France. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, was du angesprochen hast, dass in Deutschland ja vielleicht auch hier und da bessere Quoten gab, weil die Leute den Kampf ums Bergtrikot spannend fanden.
Viele Leute finden dich, glaube ich, auch deswegen interessant und spannend, weil du relativ offen auch deine Meinungen vertrittst und auch deine Position. Du hast auch die allgemeinen Rahmenbedingungen kritisiert, zum Beispiel bei der Tour, also die langen Etappen trotz der Hitze, die Streckenführung der ersten Woche vor allen Dingen oder auch das Verhalten einiger Zuschauer. Könnten nicht die beiden Fahrervereinigungen da insgesamt mehr Druck ausüben, auch wenn natürlich da noch dann die Rennstelle und die Sponsoren und die Veranstalter ins Spiel kommen?
Ja, also ja, vieles wurde aus meiner Sicht auch ein bisschen aufgebauscht. Also ich wurde halt immer zu meiner Meinung gefragt und habe die dann ehrlich beantwortet. Was dann am Ende draus gemacht wurde, war halt, von der normalen Antwort war dann die Überschrift, dass ich den Veranstalter scharf kritisiere oder schwere Vorwürfe erhebe. Ich habe halt einfach das bisschen aus meiner Sicht geschildert, ja, was es für uns Fahrer eigentlich bedeutet, so eine Kopfsteinpflaster-Etappe zu fahren oder halt auch bei dieser Hitze. Ich hatte jetzt persönlich kein Problem mit der Hitze, aber ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich alles so sein muss, wie es war, ob man jetzt 5,5 Stunden bei der Hitze fahren muss oder ob man da nicht in Zukunft vielleicht die Etappen so planen kann, dass man im Notfall auch einen Plan B hat und die ein bisschen verkürzen kann vielleicht. Das waren so meine Ideen und ja, die beiden Fahrervereinigungen könnten sicherlich mehr machen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Die machen nämlich meiner Meinung nach so gut wie nichts, außer sich dann im Nachhinein vielleicht so ganz leise zu beschweren bei der UCI. Aber ja, ist halt, ja, also die Fahrervereinigungen im Radsport sind im Moment wirklich noch eine kleine Katastrophe. Also die haben so gut wie gar keinen Einfluss, nehmen natürlich aber trotzdem Geld. Und ja, ist halt, ich weiß auch nicht, wie sich das ändern kann. Der Radsport an sich ist halt ein schwieriges System. Also diese Abhängigkeiten von UCI und also die Teams sind von der UCI abhängig, die Fahrer sind von den Teams abhängig, die Teams sind von Sponsoren abhängig. Und da sind halt Machtgefüge, die ja so eine Fahrervereinigung dann auch nicht durchbrechen kann. Beziehungsweise können die Fahrer, klar, haben die eine wahnsinnige Macht. Ich meine, wenn wir sagen, so ohne uns, wir fahren heute nicht, gibt es halt heute keine Etappe, kann natürlich keiner was machen. Aber das wird halt leider nie passieren, weil es bei der Tour dann halt auch wieder Teams gibt, die mit einer Einladung da sind. Die sagen sich dann auch, okay, dann gibt es nächstes Jahr für uns vielleicht keine Einladung, wenn wir jetzt hier streiken. Von daher sagt dann der Teamchef auch, die Teamchefs sagen dann zu solchen Teams natürlich auch den Fahrern, okay, ihr könnt streiken, aber dann könnt ihr euch nächstes Jahr direkt ein neues Team suchen, weil dann kriege ich keine Einladung zur Tour mit meinem Team. Dann springen die Sponsoren ab oder wie auch immer. Also da gibt es diese Abhängigkeiten, die einfach da sind und ja, was die ganze Sache halt so ziemlich fragil macht. Und am Ende sitzt dann halt doch die UCI an einem sehr langen Hebel. Und als Fahrer hat man da ziemlich wenig zu melden.
Ja, ist ein spannendes Thema, finde ich. Weil zum Beispiel in den USA haben das ja so Spielergewerkschaften so richtig geschafft, ich sag mal auch, ja, sich Respekt von den Clubbesitzern und den Sponsoren zu erarbeiten eigentlich, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Die Strukturen sind halt gerade in den Sportarten in der USA sind die, glaube ich, komplett anders. Da habe ich jetzt nicht so den Durchblick, wie das funktioniert. Aber ja, so ein System wie im Radsport gibt es, glaube ich, sonst nicht so mit einem Weltverband, der ja zum Beispiel die World Tour-Lizenzen immer nur auf 2 Jahre macht. Und ja, ist halt alles sehr, sehr unstabil. Wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, ob wir nächstes Jahr noch eine World Tour-Lizenz haben. Da geht's schon mal los und ja, da ist es halt schwer, da irgendwie jetzt einen riesen Fass aufzumachen, wenn man da noch nicht sicher ist, wie es nächstes Jahr überhaupt weitergeht mit der Lizenz und so weiter.
Weil so die Planungssicherheit fehlt.
Genau, ja. Also ich bin jetzt in einem Team, wo der Sponsor schon extrem lange da ist. Ich glaube, über 20 Jahre gibt es Team Cofidis schon. Das ist halt in anderen Teams komplett anders. Also da sind die Sponsoren vielleicht seit 2, 3 Jahren erst da und die sagen sich, okay, bis jetzt lief alles gut, aber ja, wenn jetzt nächstes Jahr das Team jetzt die Lizenz verlieren würde und eine Pro-Conti-Lizenz nur lösen könnte, dann bräuchte es wieder eine Einladung zur Tour, dann lohnt sich das für uns schon wieder gar nicht mehr, wenn es die Chance gibt, dass das Team oder die Gefahr besteht, dass das Team die Tour gar nicht fährt, dann verlängern wir den Vertrag jetzt vielleicht erstmal nicht und so weiter und so fort. Also das ist halt auch das, was fast jedes Jahr mit irgendeinem Team passiert. Letztes Jahr hat es auch ein südafrikanisches Team getroffen, was dann zumachen musste. Ich war selbst schon in der Situation, dass ich mein letztes Team zugemacht hat, was nicht schön war. Ich dann November eigentlich noch keinen Vertrag hatte, bevor ich dann bei Cofidis unterschreiben konnte. Und das sind halt ja Stresssituationen auf jeden Fall, also für Teams sowie Fahrer. Also das ist sicherlich nicht schön.
Das heißt, eigentlich bräuchte man jetzt mal so aus Fahrerperspektive eine viel längere Perspektive für, ich sag mal, die Grundstruktur.
Ja, also als Fahrer wäre es natürlich, sind 2-Jahres-Verträge natürlich normal. Also da ist ja auch gut für die Fahrer, wenn die alle 2 Jahre wechseln können oder wenn man, gut, man kann einen Vertrag von ein bis keine Ahnung, ich glaube, Pogacar hat gerade einen 5-Jahres-Vertrag oder so. Aber ja, für die Teams wäre es halt sicherlich besser, langfristig planen zu können, statt ja immer nur 1-2 Jahre. Und vor allem die Sponsorenverträge sind dann halt dadurch kurz, weil die Lizenzen halt so kurz vergeben werden. Also das ist sicherlich ein Problem. Wie man es jetzt ändern könnte, da bin ich jetzt auch überfragt. Da bin ich jetzt nicht zu, da bin ich einfach nicht involviert genug und kenne mich da jetzt auch nicht so gut genug aus. Ich kenne nur die Fakten so, wie sie sind. Und was jetzt da die Alternativen wären, das weiß ich natürlich auch nicht.
Viele Leute haben sicher auch das Twitter-Tour-Tagebuch gelesen, welches du für cyclingmagazine.de geschrieben hast. Ich musste ziemlich schmunzeln, als du auf die Frage geantwortet hast, worauf du dich nach der Tour am meisten freust. Das Wiedersehen mit deinem Hund, hast du gesagt. Hat er dich denn wiedererkannt?
Ja, auf jeden Fall. Ja, der erkennt mich immer wieder. Er hat mich sogar letztes Jahr nach 6 Wochen wiedererkannt, wo ich dann noch in Tokio festgesessen habe, nach der Tour.
Nach der Quarantäne, ja.
Genau, ja. Da war ich ja dann 6 Wochen unterwegs am Ende. Und selbst da freut er sich immer. Ja, das ist ja das Schöne.
Aber mal ernsthaft gefragt, wie geht's jetzt weiter mit dem Rennkalender für dich? Also was steht noch so an im September, Oktober?
Also mein nächstes Highlight wird die Deutschlandtour, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da fahre ich ausnahmsweise für die Nationalmannschaft, weil Cofidis da nicht fährt. Davor fahre ich noch die Tour de Limousin, also ich fahre jetzt eigentlich mehrere kleine Rennen oder hauptsächlich kleine Rennen. Dann die Lombardei-Rundfahrt ist noch ein großes Rennen am Ende des Jahres. Und dann wird die Saison dann mit dem Japan Cup zu Ende gehen am 15. Oktober.
Und da startest du auch?
Da starte ich auch, ja. Also das ist bis jetzt so mein Programm. Und dazwischen fahre ich halt einige Eintagesrennen dann in Frankreich. Also es ist, ich habe noch ein gutes Programm, aber jetzt nichts Wildes mehr. Also die Vuelta fahre ich nicht. WM steht noch nicht ganz fest. Aber Highlights würde ich sagen, für mich ist die Deutschlandtour jetzt in, 4 Wochen geht die los, circa, oder 3, 3,5. Und dann sicherlich auch die Rennen in Italien mit der Lombardei-Rundfahrt.
2022 ist auch das große Jubiläumsjahr. 25 Jahre Jan Ullrich, gelbes Trikot. Was fällt dir dazu ein? Da gibt es ja unzählige Dokumentationen, Podcasts und alles Mögliche.
Ja, die Doku habe ich natürlich auch gesehen jetzt vor kurzem in der ARD-Mediathek.
Wusstest du das mit der Mütze? Das hat mich wirklich überrascht, ehrlich gesagt.
Hab ich gehört, ja, doch. Ja. Kannte ich schon vorher die Geschichte, ja. Okay. Ziemlich eklig, aber ja. Was muss, das muss, ja. Bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist. Im Bergtrikot hätte ich auch nicht anhalten können, ja. Und im gelben Trikot schon gar nicht, ja. Oh. Nee, war super bewegend. Für mich war halt auch 1997 so ein bisschen das Schlüsseljahr, wo ich als 11-Jähriger dann das erste Mal bewusst die Tour verfolgt habe und mich das halt so wirklich so wirklich das Feuer entfacht hat eigentlich. Also ich bin davor nicht viel Rad gefahren, mit meinem Vater ab und zu mal Mountainbike, ein bisschen durch den Wald, aber da habe ich dann gesehen, boah, was ist das eigentlich für ein geiler Sport? Und halt gerade die Tour, wenn man die ganzen Leute sieht und ja, diese Heldengeschichte, die Jan Ullrich da perfekt gemacht hat, am Ende in Paris zu gewinnen. Und da habe ich natürlich auch als kleiner Junge extrem mitgefiebert. Und das hat so ein bisschen in mir eigentlich das ausgelöst, warum ich jetzt, ich sage mal, ohne diesen Toursieg von Jan Ullrich wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich dann jetzt Profi wäre. Also es ist halt wirklich so, dass dann gerade meine Generation danach ja, jahrelang davon noch gezerrt hat, was Motivation angeht. Also man hat ja dann die Jahre danach auch immer wieder mit Jan mitgefiebert. Und also das hat mich so ein bisschen geprägt. Und da wollte ich dann auch, ich bin danach Mountainbike-Rennen gefahren, aber war dann klar, ich wollte dann schon auch Straße probieren. Und das hat dann gut funktioniert, die Jahre danach. Ich bin erst mit 15 dann, glaube ich, bin ich mein erstes Straßenrennen gefahren. Aber ja, wie gesagt, da war ich dann auf jeden Fall angefixt nach dem Jahr, nach dem Toursieg von ihm.
Da war definitiv viel Licht, glaube ich. Wie gehst du so mit den Schattenseiten um? Also die ganzen Abstürze, Doping und so?
Ja, ist halt ein Teil davon, was natürlich, also es hat mich dann halt auch am Anfang meiner Karriere natürlich, stand mir das im Weg und hat mich sehr belastet, weil es hat halt den Radsport in Deutschland halt erst auf Wolke 7 gehoben. was so in meiner Nachwuchszeit natürlich schön war. Es gab viele Rennen und alle fanden Radsport toll. Und dann, als es eigentlich soweit war in der U23, wo ich dann Profi werden wollte und wo es dann wirklich ja um die Wurst ging quasi, da waren dann die ganzen Skandale und da habe ich natürlich dann schon gedacht, boah, das ist ja schon eigentlich so, wusste ich nicht, was, also da die Jahre, die man mitgefiebert hat, war man dann natürlich genauso schockiert wie jeder andere auch, als man dann ja herausgefunden hat, wie das alles zustande kam. Und ja, genau, und dann das Jahr, wo ich Profi geworden bin, war es halt auch gerade das Jahr, wo Team Gerolsteiner zum Beispiel zugemacht hat. Also es musste ich dann erstmal ins Ausland zu einem kleineren Team und gut, war für die Entwicklung vielleicht jetzt auch nicht das Schlechteste, aber da habe ich es dann halt an einem eigenen Leib gespürt, dass ja, die ganzen Skandale, den Radsport in Deutschland jetzt halt auch wieder von Wolke 7 in den Keller haben stürzen lassen und dass man sich halt ständig mit den Fragen konfrontiert gesehen hat zu Doping und ja, obwohl man ja da als 22-Jähriger noch überhaupt nichts von wusste und für mich war das halt auch alles neu, die ganzen Skandale. Ich wusste nicht, was man im Radsport, ja, wie krass es da wirklich war in der Vergangenheit. Und ja, und dann gerade am Anfang der Profikarriere, ich meine, in Deutschland wurde nur schlecht darüber berichtet, über den Radsport, während man dann halt als Neoprofi froh war, eigentlich bei der Tour dabei zu sein. 2009 war meine erste und eigentlich jedes Interview ging um nichts anderes. Und ja, das war schon schwierig. Also das hat dann auch die ersten Jahre gar keinen Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch froh, dass sich das jetzt wieder geändert hat. Auch natürlich wegen dem Anti-Doping-Kampf, den der Radsport jetzt, denke ich, sehr gut hinkriegt mit den Kontrollen. Und es gab jetzt seit dem Fuentes-Skandal ja eigentlich keine großflächigen Skandale mehr. Und ja, auch bei der Tour war es jetzt die letzten Jahre immer so, dass man sagen kann, ja, man muss halt eigentlich daran glauben, dass es jetzt sauber ist, weil es gab halt einfach keine positiven Proben mehr, trotz vieler Kontrollen und auch trotz guter Kontrollen. Also ich wurde jetzt auch oft kontrolliert bei der Tour, was gut ist, weil ich halt einfach besser gefahren bin zum Beispiel als letztes Jahr. Und das ist dann natürlich schon berechtigt dann, ja, dass es da bei der Anti-Doping-Kommission dann, dass da ein bisschen die Alarmglocken angehen und dass es dann heißt, okay, der wird jetzt mal kontrolliert, weil der ist jetzt schon dreimal in der Gruppe gewesen und trägt immer noch das Bergtrikot, obwohl er jetzt halt ja mit 36 schon eher älter ist und so. Also das finde ich dann auch gut. Und da merkt man halt auch, dass die Kontrollen nicht willkürlich sind, sondern durchaus auch intelligent. Und ja, von daher glaube ich jetzt schon dran, dass der Radsport sauber ist und hoffentlich auch so bleibt. Dass man natürlich nie mit 100%iger Wahrscheinlichkeit für jeden Fahrer das sagen kann. Also das würde ich sowieso für keinen anderen Fahrer sagen, außer für mich, weil ich weiß nicht, was die Jungs zu Hause machen. Man kann halt nur daran glauben und man sollte da auch mit einem gewissen Abstand einfach jetzt die Rennen, so wie sie waren. Wir hatten es ja vorhin, die Tour war super spannend und das soll man dann halt auch erstmal genießen. Und ein gewisser Zweifel ist natürlich berechtigt und sicherlich auch verdient. Ich meine, der Radsport hat in der Vergangenheit nun mal ziemlich viel, nennen wir es mal, verkackt. Und
also du nimmst es Leuten nicht übel, die sagen, naja, so wie da Pogacar und Vingegaard vorne wegfahren, das könnte schon also schwierig sein.
Nee, überhaupt nicht. Also die Zweifel verstehe ich total. Da stehe ich auch total dahinter, dass man das mit einem gesunden Zweifel beobachten sollte und ja, aber trotzdem nicht sofort Doping schreien, nur weil einer der Beste ist. Also das mag ich halt auch nicht, wenn es dann, also man muss sich auch immer vor Augen halten, wenn wir alle sauber sind, ist halt auch einer der Stärkste. Also egal, ob das jetzt, klar, in den 1999 war es halt, da war halt einer der Stärkste und es war relativ klar. Jetzt wissen wir alle in der Vergangenheit, dass der halt nicht sauber war. Aber wenn 99 alle sauber gewesen wären, dann wäre halt auch einer der Stärkste gewesen. Und dann ist es halt auch unfair, dem Stärksten dann immer diese Karte zuzuschieben. Naja, ist ja eigentlich schon ein bisschen zu krass. Und also das finde ich dann halt, das geht auch nicht. Und erst recht nicht das, was man halt so liest. Also ich gucke ja dann auf Social Media auch immer ganz gerne mal, was so unter so Sportschau-Artikeln kommentiert wird. Und ja, wenn dann halt so Leute auch unterschreiben, dass halt eh alle gedopt sind und dass man sowas sauber gar nicht schaffen kann, sowas wie die Tour. Also da stellt sich bei mir alles auf, weil das ist halt einfach, einfach dreist, wenn man keine Ahnung hat, sowas zu behaupten. Also das kann man in jedem Sport behaupten, aber es ist halt auch so, dass wir seit über 20 Jahren nichts anderes machen und das dann kleinzureden mit, die sind eh alle gedopt und das gucke ich mir nicht mehr an und das kann man ja gar nicht schaffen und wenn man die Bedingungen aber gar nicht kennt, also dann sollte man vielleicht sich mit so Aussagen nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wie gesagt, ein gesunder Zweifel ist natürlich gut und ist bei mir auch vorhanden. Und ich glaube auch nicht alles, was ich sehe, aber ich glaube fest daran, dass alle sauber sind. Und solange da nichts kommt jetzt, was eine positive Dopingprobe ist, dann glaube ich da auch weiterhin dran.
Stichwort Social Media. Wer sich über dich informiert, der landet natürlich auch auf deinen Social Media Profilen, wo du ja auch durchaus aktiv bist. Und dort stößt man auch auf ein Profil beim Grußbotschaftendienst cameo.com. Da kann man von dir so persönliche Videogrußbotschaften zum Beispiel zum Geburtstag bekommen. Ist dir abends im Hotelzimmer dann doch langweilig?
Langweilig nicht, aber ich mache das gerne, weil ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich lasse die Preise erschwinglich, um jetzt einfach keinen auszugrenzen. Also ich glaube, ich bin relativ günstig im Vergleich zu, ich glaube, Philipp Gilbert ist zum Beispiel auch da oder Lachlan Morton. Und genau, man kann sich da halt einfach ein persönliches Grußvideo, man kann mir dann halt auch sagen, was ich genau sagen soll, irgendein Witz oder ein Insider. Zu allen möglichen Anlässen, oft ist es Geburtstag oder einfach nur so ein Gruß. Oder ich soll mich über irgendeinen Freund halt manchmal auch mal lustig machen oder so Sachen. Und genau. Ich habe aber immer ein paar Tage Zeit. Also ich mache das, wenn es mir dann reinpasst. Also am besten ist natürlich am Ruhetag oder auch mal abends dann oder nachmittags, wenn noch ein bisschen Zeit zwischen Massage und Essen ist, dann mache ich sowas schnell. Das geht immer relativ fix zum Glück.
Aber du bist der einzige Deutsche, oder, der das macht, wenn ich das richtig gesehen habe? Radsportler.
Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Ja, ich habe das vor ein paar Jahren mal angefangen und inzwischen habe ich schon eine Menge Videos gemacht und glaube ich eine Menge Leute glücklich gemacht. Und ob da nur Deutsche noch das machen, das weiß ich nicht.
Die allerletzte Frage ist vielleicht ein bisschen banal, aber ich habe mal rumgefragt, wenn wir heute mit Simon Geschke reden, was soll ich fragen? Einer hat gefragt, wann kommt der Bart ab? Kommt nie ab, oder?
Oh, mal sehen, also das behalte ich mir vor, er war jetzt diesen Winter sogar wirklich mal ab, aber ich hatte ihn jetzt seit 2014 war die erste Saison, wo ich den Bart hatte und seitdem hatte ich ihn zweimal ab, also es ist echt schon ganz schön lange, dass ich den Bart habe und ein bisschen wäre ein bisschen seltsam, den abzumachen, also es ist jedes Mal, wie gesagt, zweimal hatte ich ihn ab und wenn man morgens in den Spiegel guckt, das ist ganz komisch, also ich fühle mich da irgendwie nicht wohl. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich da, ich meine, ich frage jetzt als Gegenfrage auch nicht, wann kommen deine Haare ab? Also es ist so.
Ja, ist nicht meine Frage.
Für mich ist das so ähnlich. Also
ja.
Ja, manche Leute haben ja auch ihr Leben lang denselben Haarschnitt. Also ich glaube nicht, dass ich den Bart irgendwann mal abmache. Ich kann es mir zumindest zur Zeit nicht vorstellen. Vielleicht, wenn die ersten grauen Haare dann kommen, vielleicht überlege ich es mir dann mal. Aber ich würde jetzt da keine Deadline mehr setzen. Ist jetzt nicht so, dass dass ich das so schrecklich finde, dass ich es kaum erwarten kann, den abzumachen. Im Gegenteil.
Also die Frage kommt tatsächlich nicht von mir. Ich finde ja sogar im Gegenteil, es ist eher so ein Markenzeichen von dir.
Richtig, ja. Also ich könnte mir das auch schwer vorstellen, gerade jetzt noch so lange, wie ich Rad fahre, den abzumachen. Dann erkennt mich, glaube ich, keiner mehr. Wäre jetzt auch nicht super schlimm, aber nee, also mir gefällt mein Bart sehr gut und ich habe den jetzt schon so lange, davor hatte ich einen sehr kurz, also so richtig Vollbart habe ich jetzt schon seit 6 Jahren und dann gewöhnt man sich da so krass dran, dass man sich das gar nicht mehr anders vorstellen kann.
Und nachher erkennt dich der Hund sonst nicht mehr, wäre auch schlecht.
Stimmt, ja.
Simon Geschke vom Team Cofidis hat so lange wie kein deutscher Fahrer vor ihm die Bergwertung der Tour de France angeführt. 9 Tage und wir haben mit ihm im Antritt darüber gesprochen, über den Bart ganz zum Ende und natürlich auch über viele, viele andere Fragen. Ich sage vielen Dank für das sehr, sehr ausführliche und wie ich finde, sehr aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.
Jesse, das war ein ganz schön langes Gespräch mit Simon Geschke, aber ich fand es persönlich sehr, sehr interessant. Tour de France, Fernsehen gucken, Bergtrikot, gelbes Trikot, ist das was für dich oder sagst du, ah, weiß gar nicht, habe ich keinen Zugang?
Ja, ich hatte tatsächlich bisher nicht so viel Zugang zur Tour de France. Also ich hatte mal eine gute Freundin in der Schule, die so Radsportlerin war. Da bin ich einmal bei einem Turnier mitgefahren, habe sie begleitet und einmal ganz kurz zugeguckt, als sie um die Ecke gebogen ist. Aber es war ein ganz schönes Event, eine ganz traurige Geschichte am Ende. Sie hat dann den Radsport wieder aufgegeben, weil sie das Gefühl hatte, ihre Oberschenkel werden zu muskulös und zu dick.
Ah, okay. Ja.
Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Das war natürlich, das würde ich niemals ihr ankreiden, sondern eher dem System dahinter.
Der Gesellschaft, ja. Krass. Ja, stimmt. Aber solche Bedenken gab es früher. Ich kenne das von Eisschnellläuferinnen auch, die dann gesagt haben, ich mache das nicht, weil sonst, weil es nicht der Norm entspricht sozusagen. Ja, das ist ja ein bisschen schade. Was war das für ein Rennen? Kannst du dich noch dran erinnern? Ging es irgendwie... War es ein Straßenrennen oder ging es durch Matsch oder Mountainbike? Oder?
Das fuhr auf jeden Fall durch einen kleinen Ort irgendwo in Hessen, wo ich irgendwie an der Straßenecke stand, noch mit zwei, drei anderen Freunden. Wir waren da so mit dem VW-Bus hingefahren. Das war insgesamt eine ganz schöne Sache und ich weiß noch, dass ich unheimlich stolz auf sie war und das auch total cool fand, aber tatsächlich eben zur Tour de France nicht so richtig eine Beziehung aufbauen konnte, weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie so ein nerdy, Profi, Männer-Ding. Ich habe jetzt letztens Gregor, mein Fellow Musikredakteur, hat mir ein paar Fotos gezeigt.
Der in der letzten Episode zu Gast war.
Genau. Der war ja bei dem Start der Tour de France dieses Jahr dabei. Und als ich so die Bilder gesehen habe aus Kopenhagen, da dachte ich, ach, so ein Massenevent ist schon cool. Also ich lasse mich dann schon auch ganz gern anstecken und habe mich dann noch mehr gefreut, als du mir erzählt hast, dass es bald, beziehungsweise dass es jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal seit ewiger Zeit eben dasselbe Rennen für Frauen auch gab. Und das finde ich jetzt wieder attraktiv. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht mal angucke.
Dann würde ich vorschlagen, dass du vielleicht ganz genau zuhörst in dem Gespräch, was ich mit Romy Kasper geführt habe über die Tour de France der Frauen, denn die fährt dort für Jumbo Visma oder ist dort gefahren. Und was sie so erlebt hat und wie sie das so alles einschätzt, die Entwicklung, das hören wir einfach jetzt. Wir haben in dieser Ausgabe ja schon mit Simon Geschke ausführlich über seine persönliche Tour de France 2022 gesprochen, denn das Bergtrikot für 9 Tage zu verteidigen, ist für einen deutschen Rennfahrer ohne Frage bemerkenswert. Und sehr bemerkenswert ist auch, dass in diesem Jahr unmittelbar im Anschluss an die Männer auch die Frauen in ihre Tour de France gestartet sind. Die Wiederauflage nach mehr als 13 Jahren, zuletzt hat es ja 2009 eine Rundfahrt unter diesem Namen für Frauen gegeben, hat in diesem Sommer, das darf man wohl so konstatieren, viel Aufmerksamkeit bekommen und im Frauenradsport sehr viel in Bewegung gebracht. Romy Kasper vom Team Jumbo-Visma ist die Neuauflage mitgefahren und nach Liane Lippert die zweitbeste Deutsche im Gesamtklassement geworden. Wir haben mit ihr hier im vergangenen Herbst über die Premiere von Paris-Roubaix für Frauen gesprochen und wollen natürlich von ihr hören, ob sich durch diese 8 Etappen etwas im Frauenradsport nun verändert hat. Und deswegen sage ich schönen guten Tag und hallo, Romy Kasper.
Hallo.
Die Tour de France der Frauen ist ja nun auch schon ein paar Tage zu Ende. Würdest du den Leuten zustimmen, die davon sprechen, dass mit diesem Rennen der Frauenradsport jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben worden ist?
Definitiv. Also die Tour, die 8 Tage waren schon krass, was da an Medienauflauf war, was da ob es Übertragungen sind oder was ich da für Nachrichten bekommen habe von Medien, Leuten und so weiter und so fort. Also hat man schon nochmal gemerkt, dass es ganz anders verfolgt wurde als irgendwelche anderen Rennen von uns.
Kannst du das konkret machen? Also, weiß ich nicht, sind es 10-mal mehr Nachrichten oder weiß ich nicht, was?
Eine Zahl würde ich jetzt gar nicht nennen wollen, aber ich habe halt von Leuten, auf Deutsch gesagt, die ich gar nicht kenne, halt wirklich Reaktionen bekommen die Tour geschaut haben und auch so aus dem Umfeld von Leuten Nachrichten bekommen, die normalerweise klar den Sport verfolgen, aber jetzt nicht unbedingt die Live-Übertragung schauen und so weiter und so fort. Und ja, da hat man halt schon gemerkt, dass es halt nochmal was anderes ist. Also dass wir nochmal ein bisschen anders in den Vordergrund gerückt wurden und mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
Da kann man ja auch die ketzerische Frage stellen, wieso hat das eigentlich 13 Jahre nicht passieren können? Also wieso musste das so lange dauern, dass jetzt endlich mal so eine Aufmerksamkeit kommt?
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil es ist meine 14. Profisaison und ich kann es wirklich nicht sagen, warum das in den letzten 13 Jahren nicht funktioniert hat. Es kam halt immer mal wieder, dass es... die Idee gibt, eine Tour zu machen für die Frauen, und dann wurde es mal wieder ja hinten runterfallen gelassen, und irgendwann denkt man sich dann, ja, okay, jedes Mal, wenn das wieder aufkommt, ja, es wird eh nichts und es wird eh nichts. Dass es jetzt zum Schluss dazu gekommen ist, denke ich, hat auch ein bisschen was mit der Tourleiterin, also mit der Marion Rouge, die war selber Sportlerin und Freundin, Frau vom Julian Alaphilippe, die hat, denke ich, da einen großen Einfluss gehabt, zu tun. Und ja, dass es dann final auf die Beine gestellt wurde, ich denke, dass da halt schon viel dahinter stand und halt auch, ja, natürlich muss da Geld dahinter stehen und müssen da Sponsoren dahinter stehen, die das wollen.
Darüber sprechen wir natürlich noch in diesem Podcast. Was mich aber wirklich fast schon überrascht hat, ist, dass im Vorfeld relativ viele gesagt haben, zum Beispiel auch Annemiek van Vleuten, aber auch Ina Joko Teutenberg, dass sie so ein bisschen Angst hatten, Anhängsel der Männertour zu sein. Hattest du diese Bedenken auch? So als Vorprogramm quasi?
Ja, definitiv. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es volle 8 Tage so krass von Zuschauern und Aufmerksamkeit lebt sozusagen. Ich habe damit gerechnet, dass auf jeden Fall der erste Tag auf dem Champs-Élysées, wo die Männer halt auch ihren Abschluss sozusagen hatten, dass da wirklich die Aufmerksamkeit da sein wird. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sich's volle 8 Tage durchzieht. Und das war echt beeindruckend.
Ja. Wann ist dir das klar geworden? Am zweiten Tag schon oder?
Nee, also eigentlich Mitte der Woche. Also klar, am zweiten dachte man, okay, die ersten 2-3 Tage kann sein, dass es noch genau so ist oder ein bisschen abflacht oder ja. Aber als dann irgendwann mitten unter der Woche, Mittwoch, Donnerstag, an, ja, auf Deutsch gesagt auch normalen Arbeitstagen, so viel Zuschauer und Menschen nicht nur im Start- und Zielbereich, sondern entlang der Strecke standen, war das halt schon, ja, beeindruckend.
Mhm. Hat es auch ein bisschen was mit dem ja offensichtlich auch vorhandenen Mythos Tour de France zu tun? Also komischerweise ist es bei den Männern ja auch so, dass es eine absolute Überaufmerksamkeit für dieses Rennen gibt. Und die gab es ja jetzt offensichtlich auch für die Frauen.
Ja, denke ich. Also denke, dass es damit was zu tun hat, weil der Giro ist prinzipiell ja eigentlich 2 Tage länger und eigentlich in Anführungsstrichen härter. Aber da ist die Aufmerksamkeit, ja, in Italien ist er schon da, aber halt auf dem Rest im restlichen Teil der Welt halt nicht. Und ich denke, dass es schon was mit dem Mythos Tour zu tun hat. Und ich denke, was uns vielleicht auch geholfen hat, ist es, dass es direkt im Anschluss an die Männer war. Also dass es nicht parallel war, sondern wir halt direkt im Anschluss unsere Aufmerksamkeit gekriegt haben. Weil Leute, die jetzt sowieso schon 3 Wochen Tour geschaut haben, die waren sowieso in dem Rhythmus, auf Deutsch gesagt, drin. Und haben jetzt die Woche Frauentour noch angehangen.
Also du würdest sagen, es war ein cleverer Schachzug, das direkt da hinten dran zu machen?
Ich denke, es war ein cleverer Schachzug und ich würde es halt auch so lassen.
Hm. Interessant ist auch, dass man das ja durchaus messen kann, also diese Aufmerksamkeit. Natürlich gibt es dafür immer viele Faktoren, du hast schon gesagt, Nachrichten und sonst was. Aber es gibt ja auch so Kennziffern wie zum Beispiel das öffentliche Interesse anhand von Einschaltquoten mal zu messen. Und da kann man sich schon angucken, dass die Fahrt ins gelbe Trikot von Annemiek van Vleuten rund 140.000 Leute live bei Eurosport gesehen haben. Zum Vergleich, bei den Frühjahrsklassikern lagen die Bestwerte so bei der Hälfte, bei 70.000. Oder die Frauen-Bundesliga gucken so 100.000 Menschen. Also man sieht, es gab da eine große Aufmerksamkeit einfach.
Ja, also ich denke schon, dass es halt ja die ganze Woche mit sich gebracht hat. Ich denke, dass wir da halt erstens attraktive Rennen gefahren sind und zweitens durch die Medien das halt auch gut rübergebracht wurde. Was ich vielleicht für die Zukunft ein bisschen ändern würde oder anders machen würde, ist, dass halt die Bergetappen nicht unbedingt nur zum Ende sind, sondern vielleicht mittendrin sind. So dass man halt auch, auf Deutsch gesagt, den Ausreißergruppen halt mal eine Chance gibt, weil so wurde halt prinzipiell fast jeden Tag aufs Trikot auch geschaut und ja.
Mhm.
War für uns natürlich härtere Arbeit, aber prinzipiell, ich glaube, macht es das Ganze halt noch ein bisschen spannender, wenn das halt ein bisschen durchgemixt ist.
Du hast doch schon angesprochen, dass es aus deiner Perspektive ein cleverer Move war, das direkt hinten dran zu packen an die Männertour. War es vielleicht dann doch, und das hat, glaube ich, auch die Renndirektorin ja gesagt, irgendwie 2022 so der perfekte Moment, weil es gab keine Männer-Fußball-Weltmeisterschaft, keine Olympischen Spiele und so. Die Europameisterschaft der Frauen hat ja auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen im Fußball. Also war vielleicht die Zeit jetzt einfach reif und ist dann doch der richtige Moment so?
Ja, sicher kommen da viele Faktoren zusammen. Also ich würde es jetzt nicht nur als den einen Faktor sagen, dass es da keine Männer-EM, Fußball-EM gibt oder WM oder keine Olympiade oder sowas. Ich denke, dass da halt einfach viele Faktoren zusammenkommen.
Im Fernsehen hat man ja, das ist vielleicht ja auch ganz interessant, technisch auch so ein bisschen rumexperimentiert. Also man konnte so ein bisschen wie in der Formel 1 ausgewählte Funksprüche auch der Betreuerteams hören. Die Männer wollten das immer nicht. Wie findest du das?
Ehrlich gesagt habe ich es natürlich nicht mitbekommen, weil ich auf dem Fahrrad saß. Ich habe es natürlich gehört, also von Bekannten, von Familie und so, dass es halt mit übertragen wurde. Und ja klar, also ist halt die Frage, wie sowas halt aussondiert wird oder was daraus jetzt aussondiert wird, ob es, ja, auf Deutsch gesagt, rennentscheidend ist oder nicht. Also ja, ist immer so ein gemischtes Gefühl dabei. Klar, ist es interessant zu hören mal, aber wenn halt, sag ich jetzt mal, ein Satz aus einem Funkspruch, der aus 20 Sekunden besteht und mehreren Sätzen besteht, dann ausgewählt wird, dann gibt's den ganzen Zusammenhang halt nicht immer unbedingt.
Mhm. Wie war eigentlich deine persönliche Tour? Also wie hast du die Tour fahrerisch erlebt?
Ja, also erstmal war ich eigentlich ja nicht geplant für die Tour, weil ich einen Giro schon gefahren habe. Dann gab es bei uns einen Ausfall und ich habe am Donnerstag den Anruf bekommen, für dich geht morgen der Flieger nach Paris. Du darfst ja zur Tour. War natürlich erstmal, ja, erstmal ein bisschen Stress pur, weil packen und Flugzeug organisieren, also halt organisieren den Flieger und so weiter und so fort. Aber sonst war es natürlich ein krasses Erlebnis. Also klar, der Auftakt Champs-Élysées, den kannte ich in Anführungsstrichen, da ich schon vor, weiß gar nicht wann, die erste Tour, also La Course war es ja in den letzten Jahren, war ja ein Eintagesrennen für uns. Da bin ich halt auf dem Champs-Élysées schon gefahren und wusste halt eigentlich, dass es, ja, prinzipiell ein Vollgasrennen von Null bis Ende wird, was für mich jetzt nicht unbedingt ja toll war, weil ich die Tage nach dem Giro erstmal ein bisschen Ruhe hatte und dann wirklich nur Grundlage zu Hause gefahren habe. Und hieß also von Kilometer Null Vollgas und Laktat bis in die Ohren. Und ja, aber ja, Champs-Élysées war cool. Da mit dem zweiten Platz zu starten, war einerseits ärgerlich, dass es nicht komplett gereicht hat, aber natürlich ein super Start fürs Team. Und ja, die anderen Tage ging es dann natürlich super weiter. Marianne fährt am zweiten Tag ins gelbe Trikot. Die Etappe lief.
Heißt aber auch arbeiten.
Ja, das heißt es definitiv. Aber die Etappe lief halt so, wie wir es geplant hatten und hat sich halt genau so, ja, zum Schluss ausgezahlt. Und ja, natürlich hieß es arbeiten, aber erstmal war es natürlich genießen den Erfolg. Also unser Ziel war, da eine Etappe zu gewinnen. Hatten wir am zweiten Tag, dann konnten wir schon mal einen Haken dran machen. Und jetzt ging es halt eigentlich nur noch von Tag zu Tag, in Anführungsstrichen, genießen und Trikot verteidigen, solange wie es geht. Wenn es funktioniert, noch eine Etappe gewinnen. Wenn nicht, wäre es auch kein Beinbruch gewesen. Es hat natürlich nochmal funktioniert, den Tag bevor es in die Berge ging. Aber ja, und dann war in Anführungsstrichen die letzten zwei Etappen war bergig und sehr bergig. Und es hieß eigentlich nur noch genießen, aber irgendwie im Zeitlimit bleiben. Und Marianne im grünen Trikot ins Ziel bringen. Und ja, nee, war definitiv beeindruckend und wie so ein Film eigentlich. Und im Nachhinein musste ich dann erstmal feststellen, dass es der ganze, ja, was man von den Männern halt immer hört, in den drei Wochen ist man so in seiner eigenen Welt, was man halt so, ja, denkt, ja gut, Radrennen und Rundfahrt eigentlich, ja, kennst du, aber kannst du halt wirklich nicht so bestätigen. Nach der Woche konnte ich es bestätigen. Also ich habe danach festgestellt, ich habe es keinen einzigen Tag geschafft. Also normalerweise lade ich mir jeden Früh halt so die Tageszeitung runter und lese halt mal durch oder blätter mal durch. Ich habe es wirklich 8 Tage lang nicht geschafft. Und dann kamen zwischendurch halt auch mal Anrufe von Familie und Freunde, wo ich dann vielleicht gerade mal auf dem Rückweg von der Etappe zum Hotel oder so 5 Minuten mit denen geredet habe, aber eigentlich völlig fertig war und meine Ruhe haben wollte. Und ja, also es war schon krass. Also man ist da wirklich so in seiner eigenen Welt und hat einen vorgegebenen Tagesablauf, der halt wirklich von Tag zu Tag fast der gleiche ist. Und da ist wirklich nicht mehr so viel Zeit, also Zeit vielleicht schon, aber nicht mehr so viel Energie für andere Sachen nebendran, sondern ja, nach der Etappe Erholung, Essen, ins Bett.
Das finde ich sehr, sehr interessant, weil Simon Geschke hat im Gespräch genau in diesem Podcast, der für diese Episode genau das Gleiche erzählt, dass er teilweise gar nicht mitbekommen hat, wer an dem Tag gewonnen hat und so, weil er so vollgepackt war zeitlich. Warum ist das so anders als bei anderen Rennen?
Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. Also für uns war es natürlich was komplett anderes mit der Medienaufmerksamkeit und allem drum und dran. Also ich denke, dass es damit viel zu tun hat. Und klar, wenn man im gelben Trikot fährt, dann ist es halt nochmal was komplett anderes, weil da ist dann nochmal ein paar Medien mehr und hier und da. Das Beispiel war als den Tag, als Marianne ins Trikot gefahren ist und ihre erste Etappe gewonnen hat. Sie war 4 Stunden später im Hotel, also 4 Stunden nach uns im Hotel. Und klar, Pressekonferenz hier und da und Siegerehrung, Dopingkontrolle, was alles dazugehört. Aber bei normalen Rennen oder in Anführungsstrichen normalen Rennen, also bei den anderen Rennen, es kann genauso gut Flandern oder Roubaix sein, was halt auch mega große Rennen sind. Aber da dauert das dann halt keine 4 Stunden. Und das war halt
sondern
schon...
Sondern eher eine oder?
Wie bitte?
Eher eine oder wie viel
ja,
so?
Also da ist ja vielleicht eine plus minus und ja. Und ich sag mal so, das sind dann halt nur Eintagesrennen, da hat man nicht am nächsten Tag noch ein Rennen oder die nächste Etappe. Beim Giro dauert es vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt, da fehlt die Pressekonferenz oder keine Ahnung was. Aber da ist die Siegerehrung und dann ist sie normalerweise mit uns, mit dem Bus oder sowas direkt wieder mit ins Hotel gefahren. Ja. Aber bei der Tour war das dann halt einfach mal 4 Stunden lang und wir haben beim Abendessen gewartet auf sie, um mit dem Champagner mal anzustoßen. Wir haben die halt 4 Stunden nach dem Rennen nicht mehr gesehen.
Ja, das ist schon krass. Und da kommt auch vielleicht wieder ein bisschen der Mythos Tour durch. Ich glaube, das erste Interview mit ihr, als sie gelb gewonnen hat, da war sie ja auch total emotional und war so, oh, das gelbe Trikot, das hänge ich mir heute Abend in mein Zimmer und stoße mit einem Glas Champagner an und so. Also das ist immer noch was Besonderes, ne? Dieses gelbe Trikot der Tour.
Definitiv, also das definitiv. Und selbst für Marianne, die halt so viel schon gewonnen hat und eigentlich alles schon gewonnen hat, ich habe Marianne noch nicht so oft wirklich so emotional gesehen. Dann kam natürlich noch dazu, dass ihre Mama noch im Ziel war. Also ihr Papa ist oft da, aber ihre Mama bleibt normalerweise im Camper und ist nicht an der Ziellinie. Dann war die noch an der Ziellinie und dann war das natürlich nochmal was komplett anderes. Aber ja, selbst für Marianne, die halt wie gesagt schon viel gewonnen hat, war das jetzt nochmal was Besonderes. Und die hat halt wirklich jeden Tag im Trikot, hat die genossen und ja, war cool zu sehen.
Da vielleicht als Erklärung für alle, die sich nicht so gut mit dem Sport auskennen, Marianne Voss ist ungefähr die Frau, die bisher fast alles gewonnen hat in diesem Sport und offensichtlich aber trotzdem eben gerade mit diesem gelben Trikot dann nochmal so emotional geworden ist. Viele Fahrerinnen haben aber auch gesagt, und das hat man häufiger gehört, dass das Feld so überdurchschnittlich nervös gewesen ist und wir haben ja auch sehr, sehr viele Stürze gesehen im Fernsehen. Ist das wie bei den Männern dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Tour-Effekt, dass da durch die besondere Aufmerksamkeit alle nochmal so ein bisschen extra motiviert und vielleicht auch so ein bisschen übernervös sind?
Definitiv würde ich sagen, dass es ein Tour-Effekt ist. Ich würde es aber nicht bestätigen, dass es übernervös war. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen, weil ich mich normalerweise im ersten Drittel des Feldes aufgehalten habe und ehrlich gesagt nicht mal den riesen Massensturz mitgekriegt hätte, wenn es nicht über den Funk gekommen wäre. Aber klar, die Tour ist ein Medienereignis gewesen für uns, wo sich jeder zeigen wollte und die Rennen waren halt brutal schnell. Also wenn ich jetzt sagen würde, also die Tour mit dem Giro vergleichen würde, die Tour war 8 Tage, der Giro war 10 Tage, die Tour war doppelt so anstrengend wie der Giro. Also ich bin aus der Tour rausgegangen und war nicht nur körperlich, sondern halt auch mental sowas von im Arsch, auf Deutsch gesagt. Nach 10 Tagen Giro bin ich rausgegangen und habe gesagt, okay, es reicht jetzt, aber ich bin eigentlich mit einer besseren Form rausgekommen, als ich reingegangen bin. Aber nach der Tour, die ersten 2 Tage, ich wollte mein Fahrrad nicht sehen.
Das heißt, 3 Wochen Tour müssen auch nicht sein?
Nein. Ich würde es jetzt nicht unbedingt morgen oder übermorgen oder nächstes oder übernächstes Jahr fahren wollen. Ich denke, das ist halt einfach ein Prozess der Entwicklung. Also sicher, wir haben bei den 8 Tagen keinen Ruhetag. Die Männer haben in den 3 Wochen einen Ruhetag, jeweils nach jeder Woche einen Ruhetag drin. Wir fahren den Giro mit 10 Tagen ohne Ruhetag. Also ich denke, dass es jetzt nicht unbedingt das Problem ist, dass was als Frauen nicht können, eine 14-tägige oder 3-wöchige Rundfahrt zu fahren mit den Ruhetagen. Das ganze Ding entwickelt sich dann halt einfach anders. Also da ist dann halt nicht 8 Tage lang Vollgas, sondern da sind dann halt mal die Tage mit den Ausreißergruppen dabei, wo halt hinten im Feld Ruhe ist und kontrolliert wird. Aber die Frage ist halt, die jetzt auch aufkam, mit ob es überhaupt möglich ist mit den 6er-Mannschaften. Also jetzt ist im Gespräch, dass nächstes Jahr eventuell 7er-Mannschaften für uns zugelassen werden, so wie es im Giro in der Vergangenheit auch war. Das wäre ein Schritt in die Richtung, dass man es länger als 8 Tage machen kann. Aber es muss halt jetzt nicht unbedingt von Schlag auf 3 Wochen sein. Also ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja. Gab es für dich so ein Tour de France Moment, wo du sagst, oh, da hatte ich irgendwie richtig Gänsehaut. War das das Anstoßen mit Marianne Voss oder auf den Champs-Élysées oder Ankommen? Weiß ich nicht. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh wow, das ist wirklich ganz besonders, merke ich mir. Werde ich auch im halben Jahr noch dran denken?
Der erste Etappensieg von Marianne. Also da war ich, sie war halt in einer Ausreißergruppe, also in einer Zehnergruppe, glaube ich, war es, die angekommen ist. Und wir waren in der Gruppe, ja, eine halbe Minute, eine Minute dahinter oder sowas. Und da war so, glaube 300 oder 400 Meter vom Ziel war so eine Rechtskurve. In der Rechtskurve stand eine riesengroße Leinwand. Und wir sind gerade in die Rechtskurve gefahren, als Marianne den Sprint gewinnt. Und das war halt so, ja, also das war halt brutal. Und dann, ja, fährt man natürlich nochmal ganz anders ins Ziel und weiß, also da sind mir halt wirklich schon die Tränen gekommen.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, diese Idee einer solchen Tour de France der Frauen, die gibt es schon sehr, sehr lange und da haben sich auch schon viele große Namen des Frauenradsports irgendwie engagiert. In den 80ern war es vor allen Dingen Johnny Longo, dann schon vor mehr als 10 Jahren auch Marianne Voss, die ja wohl auch da sehr aktiv schon selber unterwegs war und gesagt hat, wir müssen das mal machen. Und die jetzige Renndirektorin Marion Rus, die hat auch im Nachgang betont, dass wohl jetzt erst im Jahr 2022 so richtig der ideale Zeitpunkt war, auch wegen der Teams und so weiter, was da in den letzten Jahren ja noch passiert ist. Könnte man nicht andersrum auch sagen, dass es wirklich ziemlich dumm gewesen ist, 2009 damit aufzuhören und gar nicht damit weiterzumachen mit so einer Rundfahrt für die Frauen?
Ja, definitiv. Also kann man es im Nachhinein immer sagen. Aber die Frage ist halt, warum wurde aufgehört? Gab es keine Sponsoren oder gab es niemanden, der es organisieren wollte? Oder ja, 2009 gab es halt auch noch nicht diese, ich würde jetzt mal sagen, Leistungsdichte, die wir jetzt haben. Und dann halt geht's halt los mit einem Zeitlimit, was einen bestimmten Prozentsatz hat. Und dann geht's um Straßen absperren. Und wenn man halt, keine Ahnung, zum Schluss alles, das komplette Feld sozusagen zerfledert hat und in Gruppen hat, dann macht es der Polizei und den ganzen Leuten halt auch nicht viel einfacher. Also es ist halt immer so ein, man muss halt gucken, warum wurde es überhaupt aufgegeben, dass man es weiter organisiert. Und ich denke, dass es da schon Faktoren gab, warum und weshalb. Also ich weiß es selber nicht, aber ich denke, dass es da schon Faktoren gab. Und deswegen würde ich es jetzt auch nicht so im Nachhinein verurteilen wollen, dass es aufgehört wurde. Klar hat es uns gefehlt, die Tour, die letzten Jahre, wenn ich es mir so betrachte, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Aber jetzt sind wir erstmal auf dem richtigen Weg, dass es hoffentlich weitergeht. Und darüber sollten wir doch, glaube ich, jetzt froh sein.
Und du würdest schon sagen, dass auch insgesamt im Fahrerfeld das Niveau deutlich gestiegen ist?
Definitiv. Also die Leistungsdichte im Frauenradsport ist brutal. Also ich kann es jetzt beurteilen, ich bin 14 Jahre Profi, also das ist schon was komplett anderes. Also ich bin direkt aus dem Juniorenbereich in den Profibereich rüber gewechselt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es sehr, sehr, sehr wenige, die von den Junioren direkt im Frauen-Elite-Bereich, im Virtual-Bereich Fuß fassen, sondern halt erstmal ein paar Jahre brauchen und ab und zu auch in diesen paar Jahren dann aufhören den Sport, weil sie halt ja im Juniorenbereich von Erfolgen verwöhnt sind und dann in den Frauenbereich kommen und keinen Anschluss sehen. Und ich glaube, das ist in den nächsten Jahren halt auch der Schritt, dass es selbst bei uns halt den U23-Bereich gibt oder geben sollte.
Das heißt, es war auch wirklich eine sehr gute Idee, den World Tour Teams aufzugeben. Ihr müsst jetzt auch Frauenteams haben.
Ja, also die Frage ist halt, klar, es gibt einige Teams, die halt eigenständig sind und nicht einem World Tour Team von den Männern angehören. Aber wahrscheinlich geht's in Zukunft dahin, dass es halt fast nur mit der Kombination World Tour Männer und World Tour Frauenteam geht. Weil es dann halt irgendwann halt auch ums Geld, ums Budget, um Logistik und so weiter geht.
Was kann denn aus deiner Sicht kommendes Jahr noch besser werden? Also wir haben jetzt viel, viel Applaus gehört, viel, viel gute Sachen, aber du hast schon gesagt, naja, vielleicht wäre es besser, wenn die Teams vielleicht auch mal 7 Fahrerinnen hätten. Streckenführung, hast du auch schon gesagt, könnte auch vielleicht ein bisschen anders sein. Also was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt Marion Rus anrufen würdest?
Ja, wie gesagt, also das mit den 7er-Teams finde ich eine gute Idee. Auf die Idee bin ich jetzt selber noch gar nicht gekommen. Die habe ich jetzt nur in den Medien gestern oder vorgestern gelesen. Dann halt mit der Streckenführung, dass man da halt einen besseren Mix hinkriegt und die Bergetappen nicht komplett nur zum Schluss liegt, sondern halt da halt schon den, sag ich jetzt mal, den Kampf ums gelbe Trikot eher nicht entscheidet, aber zumindest mal anfacht und dann eventuell halt auch größere Abstände in Gesamtklassement hat und eventuell Ausreißergruppen eine Chance gibt. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, organisatorisch fand ich's gut. Also hätte ich jetzt keinen Punkt, den ich sagen würde, könnte man besser machen. Also war es echt ganz gut gemacht. Von den Reisereien war es auch gut gemacht. Also ich habe jetzt nur den Vergleich zum Giro, wo wir halt wirklich viel Reiserei vor und nach den Etappen hatten. Das war jetzt bei der Tour eigentlich, ja, war erträglich, also eine Stunde, anderthalb oder sowas maximal zur Etappe, teilweise halt sogar weniger. um das Ganze komplett zu machen, würde ich halt vielleicht noch einen Prolog oder ein Zeitfahren mit reinbauen. Und das wäre eigentlich schon das, was ich ändern würde.
Stimmt, vom Prolog und Zeitfahren haben auch einige geschwärmt oder sagen wir es mal gefordert.
Ja,
also,
genau.
Ja. Ist die Tour 2023 für dich ein Ziel?
Ja, definitiv. Also wenn man sie einmal gefahren hat, will man sie nochmal fahren. Als Ziel würde ich jetzt nicht unbedingt definieren. Aber also da ist bei mir halt immer noch Roubaix an erster Stelle, wenn ich da auswählen durfte. Aber definitiv, also war ein geiles Erlebnis und hätte ich nichts dagegen, nochmal im Rennkalender zu haben.
Das heißt, das große Ziel 2023 ganz klar bleibt Paris-Roubaix?
Ja.
Was steht dieses Jahr noch an? Europameisterschaft in ein paar Tagen, ne?
Genau, Europameisterschaft, also das Straßenrennen in München. Danach habe ich noch eine Rundfahrt in Holland mit dem Team. Und dann halt noch ein Fragezeichen, WM-Start oder nicht. Also, schauen wir mal.
Einen Aspekt müssen wir, glaube ich, noch ansprechen. Viele haben ja gesagt, ja, Wahnsinn, toll. Und haben wir jetzt auch viel diskutiert, wie viel Aufmerksamkeit es gegeben hat für das Rennen, für die Tour de France, für den Frauenradsport auch. Aber es gibt natürlich auch immer so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Ich sage nur Thüringen-Rundfahrt. Wie siehst du das? Ist es auch ein bisschen gefährlich, wenn sich jetzt alles so sehr auf ein Rennen stürzt und dann ja etablierte klassische Frauenrundfahrten vielleicht auch ein bisschen an Aufmerksamkeit verlieren?
Ja, definitiv ist es ein Risiko. Aber das Ding ist halt, ich weiß, dass es in Thüringen halt auch am Geld liegt oder an den Sponsoren liegt. Und das ist halt immer so eine Sache. Also vielleicht hilft da dann die Tour auch, Sponsoren zu finden für solch kleinere Rennen oder auch etablierte Rennen. Und das ist halt immer so ein Hin und Wider. Also klar sollte jetzt nicht nur die komplette Aufmerksamkeit auch bei uns nur auf die Tour gehen. Aber ich denke, dass es eher hilft, den Frauenradsport zu pushen und die Aufmerksamkeit in den Medien zu erhöhen. Und man sieht halt auch, dass halt auch im nächsten Jahr im Rennkalender wieder neue Rennen, die halt bei den Männern sind, jetzt in den Frauenbereich kommen. Und ich denke, dass es eher hilfreich ist, als dass es halt den kleineren Rennen schadet.
Also jetzt mal so ganz pauschal gesagt, du würdest eher sagen, der Kuchen wird größer.
Genau, ja.
Das sagt Romy Kasper vom Team Jumbo Visma im Antritt beim Fahrradpodcast Detektor FM. Und ich sage vielen Dank für diese Einblicke in die Tour de France der Frauen. Ich glaube, viele, viele Menschen haben in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal so intensiv Frauenradsport auch geguckt, im Fernsehen beispielsweise oder auch an der Strecke. Dementsprechend tolles Ereignis. Vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast, auch hinter die Kulissen, dass es 4 Stunden dauert, bis dann die Kapitänin mal irgendwie zum Anstoßen kommen kann, weil sie so viele Verpflichtungen hat. Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Romy Kasper war das hier im Gespräch, im Antritt bei Detektor FM und du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Das findest du ganz cool. Also 8 Etappen gab es da, nicht ganz so lang wie bei den Männern, nicht 3 Wochen, aber immerhin. Und seit 2009, du hast es angesprochen, gab es also vorher nicht mehr. Hat vielleicht auch gerade so ein Momentum, oder? Also Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Einschaltquoten, wir haben es ja angesprochen im Gespräch, waren ziemlich gut. Also besser als bei der Frauen-Bundesliga hier, Tour de France der Frauen. Da ist wirklich nochmal was passiert in den letzten Monaten, ne? Was so Aufmerksamkeit angeht in Deutschland oder international auch.
Absolut, ich freue mich da wirklich total. Ich habe auch extra eine Mottohose angezogen heute. Ich beschreibe das mal. Also ich habe ein England-Fußball-Trikot-Hose an.
Mit der Nummer 7?
Genau, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe die auf dem Flohmarkt gekauft, aber ich
glaube, Beckham hatte immer die 7, aber ist so ganz gefährliches Halbwissen.
Ja. Wie gesagt, also ich bin auch nicht unbedingt Fußballfan, aber es hat mich total gefreut und fasziniert, dass der Frauenfußball eben jetzt total an Aufmerksamkeit gewinnt und da gerade so viel passiert und da hoffentlich jetzt eben auch irgendwie so strukturell die richtigen Schritte gemacht werden, dass da mehr Geld investiert wird. Und ich denke, das ist ja auch eigentlich das Problem, dass es jetzt die ganze Zeit bei der Tour de France für Frauen gab, dass es finanziell nicht richtig unterstützt wurde. So die Radsportlerinnen zum Teil eben auch gar nicht profimäßig sich vorbereiten können. So ist das ja sogar noch im Fußball, ne? Also die aus der Nationalmannschaft, aus der Deutschen, die sind nicht alle hauptberuflich Fußballerinnen. Das war mir auch nicht so bewusst. Also ja. Geld spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und ich bin froh, dass da das Gespräch gerade am Laufen ist.
Definitiv. Also da passiert ja wirklich viel im Radsport. Das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Gibt es auch erst seit wenigen Monaten oder Jahren als, ich sag mal, diesen Zwang von der Weltradsportorganisation auch Profiteams aufzustellen, dass Menschen eben, Frauen in dem Fall, davon leben können. Und dadurch ist das alles auch erst so jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, nochmal in Bewegung gekommen. Haben wir ja auch gerade so ein bisschen diskutiert, auch im Gespräch. Aber ganz klar, ich glaube auch diese Aufmerksamkeit, das finde ich schon spannend. Also das fast, kann man fast schon sagen, fast genauso viele Leute mittlerweile die Tour de France der Frauen gucken, wie die Tour de France der Männer. Zumindest was die Zahlen jetzt bei Eurosport angeht. Das finde ich schon erstaunlich und das fand ich bei der Fußball-Europameisterschaft auch so spannend. Und vor allen Dingen, also ich sag mal ein deutsches Finale oder so, das hat man auch vorher schon live übertragen. Aber dass dann ein Halbfinale gezeigt wird, Schweden gegen England, im deutschen Fernsehen, abends um 20 Uhr, das hat es, glaube ich, vorher so in der Form noch nicht gegeben. Und das finde ich persönlich auch am Radsport so cool, dass es so ein internationaler Sport ist. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass die Deutschen gewinnen und so. Natürlich redet man dann mit einem Simon Geschke, wenn er irgendwie das Bergtrikot gewinnt. Aber man freut sich genauso, wenn es ein junger Spanier gewesen wäre oder ein alter Italiener oder so ist oder egal, ne? Und so diese Internationalität, das finde ich beim Radsport sowieso nochmal ganz interessant. Aber würdest du sagen, was ist vielleicht für dich so das, was sich daran am meisten erfreut, dass es jetzt so eine große Aufmerksamkeit bekommt? Ist es die Strukturen, die da vielleicht geschaffen werden oder der Vorbild- oder Inspirationsgedanke? Also dass, ne, vielleicht auch junge Mädchen irgendwie sehen, ach guck mal, das könnte für mich ja auch was sein. Und also es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, warum Frauen nicht auch Rennrad fahren sollen. Also
genau, ich finde es total faszinierend, dass das Bewusstsein bisher anscheinend dafür irgendwie gefehlt hat. Und ja, also beides, also beide Dinge, die du gerade angesprochen hast, natürlich, weil ich mir, glaube ich, als junges Mädchen, ich habe auch ab und zu Fußball gespielt, aber mich nicht richtig getraut, irgendwie oft in Jungsgruppen und hätte mich wahrscheinlich ein bisschen mehr drum kümmern können. Aber genau, also ich glaube, das hat einen total starken Vorbildcharakter und generell wird es uns als Gesellschaft auch einfach helfen, mehr Richtung Gleichberechtigung zu kommen, ist doch total klar.
Ja. Dementsprechend sehr, sehr schön zu sehen und wir werden es natürlich in den nächsten Jahren auch beobachten. Übrigens, kleine Fußnote, das ist ja auch in den letzten Jahren passiert. Bei den Siegerehrungen der Männer sind jetzt auch männliche Leute, die Blumen übergeben und so. Also da verändert sich schon nach und nach was. Also ich glaube, dass die Gesellschaft sich da schon irgendwie, ja, ein bisschen weiterentwickelt einfach.
Das sind so Kleinigkeiten, die total entscheidend sind. Und es ist auch total schwierig manchmal, überhaupt auf die zu stoßen, weil man sich so eingegroovt hat mit irgendwelchen Formen, irgendwie, das machen nur Frauen oder so.
Und das war schon immer so und ja.
Genau, es ist total Banane, aber genau diese kleinen Momente sind total wichtig. Ich muss leider gerade auch nochmal ein Negativbeispiel denken. Ich habe mir gestern einen kleinen Bericht angeschaut, das war ja so ein Vorbericht für die Tour de France de Femmes. Mhm. Von der Sportschau, also von der ARD produziert und die haben eine deutsche, ja, Radfahrerin, ich kann jetzt nicht sagen, ob wirklich Profi-Radfahrerin, interviewt, zu Hause besucht und die haben sie gezeigt irgendwie mit so einem Cappuccino, saß die zu Hause vor ihrem Laptop und hat sich nochmal den offiziellen Trailer angeschaut. Und das Augenmerk lag total auf irgendwie ihrem Cappuccino und wie sie den trinkt und wie sie so nach hinten sich umdreht und mit großen Augen hoch zur Kamera blickt. Und es ging total wenig um den Sport an sich. Und dann schwenkte es über zu, wie ist das eigentlich bei den Männern? Dann ging es ganz lange darum. Mhm. Und da dachte ich auch irgendwie so, hey, wie uninspirierend kann man eigentlich so einen Clip gestalten? Also ist auch wieder so ein feiner, ja. so ein kleines, aber feines und wichtiges irgendwie Beispiel für wie man es, wo man überall drauf achten muss, irgendwie, wie man Dinge auch darstellt. So. Ja.
Ja, und was ja eben dann irgendwie auch hängen bleibt, ne? Und ja, wo man, wie du sagst, wo man vielleicht einfach drauf achten muss, wenn man da irgendwie Beitragsmacherin oder Beitragsmacher ist und sich überlegt, wie setze ich die Leute da irgendwie ins Licht. Das ist
man konnte sich ganz gut vorstellen, wer diesen Beitrag gemacht hat, auf jeden Fall.
Und Stichwort kleine Dinge. Wir sprechen ja auch über die, ich sag mal, kleinen, manchmal aber auch etwas schwierigeren Themen in Sachen Technik mit Christiane, der Werkstattmeisterin aus Leipzig und natürlich auch diesen Monat wieder. Und du hast es vorhin schon angekündigt, es geht um Montagefett und die richtigen Felgenbremsbelege für Carbon- oder Alulaufräder. Jetzt dann gleich im Gespräch. Natürlich muss und kann und soll es im August auch eine sehr, sehr beliebte Serie mittlerweile im Antritt bei Detektor FM geben. Wir sprechen mit Christiane, der Werkstattmeisterin, über eure technischen Fragen, die ihr uns geschickt habt, über Instagram, über E-Mail an antritt@detektor.fm und sonstige Kanäle. Und deswegen ist Christiane logischerweise auch wieder im Studio, denn ohne sie geht's nicht. Ich sage erstmal Hallo, Christiane.
Hallihallo.
Geht's dir gut?
Ja, außer dass die Schweißperlen überall runterrinnen, egal ob man sportlich betätigt ist oder nicht.
Oder im Studio steht.
Obwohl, das ist auch super. Eigentlich ist es auch gut, dass die Schweißperlen, also ja, muss man halt ausgleichen mit Trinken.
Muss man manchmal ausgleichen. Fangen wir vielleicht ganz direkt mit der ersten Frage an. Und die kommt, ich gucke nochmal von Instagram, da hat uns nämlich Felix geschrieben. Er möchte sein circa 20 Jahre altes Rennrad zum dritten Mal neu aufbauen. Dieses Mal will er eine gebrauchte Kamper Superrekord 11-fach ans Rad bauen und er möchte sowohl Alu als auch Carbon-Laufräder fahren. Klingt erstmal ganz okay. Und er fragt uns jetzt, oder vor allen Dingen dich, gibt es Felgenbremsbelege, die für beide Felgenmaterialien geeignet sind oder muss er immer wechseln?
Es gibt Bremsbeläge, die für beides funktionieren.
Aber?
Aber. Carbon ist ja verdammt anfällig gegen Belastungen, die nicht vorgesehen sind bei der Laminierung. Und dazu gehören zum Beispiel auch, wenn da Steine reingeraten oder also in die Felge, in die Bremsflanke oder Metallabriebe, zum Beispiel Alu-Metallabriebe von der vorher vielleicht benutzten Alufelge. Ja, und deswegen macht das keinen Sinn. Also man kann die meisten mir bekannten Carbon-Bremsbeläge auf jeden Fall auch verwenden, um sie auf Aluminium-Felgen zu fahren. Aber wie gesagt, man muss sehr vorsichtig sein, weil jeder Alu-Span macht die Felge hin. Und zwar innerhalb der ersten Bremsung. Ist wirklich unsinnig. Und zweitens sind die Felgenflanken nie an derselben Stelle. Man muss also die Bremsbeläge sowieso anpassen. Und wenn ich schon diese Schraube aufdrehe, diese eine bei den Zangenbremsen, dann kann ich auch den Bremsbelag tauschen.
Das heißt, du würdest ziemlich deutlich abraten?
Ziemlich deutlich abraten. Und andersrum geht es übrigens nicht. Also ich kann nicht für Aluminium konstruierte Bremsbeläge oder Belagsmischungen verwenden, um die auf Carbonfelgen zu fahren, weil die eine andere Hitzebeständigkeit haben. Und für Carbon müssen die halt viel, viel hitzebeständiger sein. Doppelt so hoch, irgendwie 300 zu 150 Grad Celsius.
Wie kommt denn das, dass Carbon so eine Mimose ist als Material?
Hui, da stecke ich nicht total drin, ja. Aber das sind natürlich das sind kleine Kunststofffasern. Und diese kleinen Fäden, die sind durch einen je nach Hersteller anders zusammengemixten Kleber zusammengeklebt. Ja.
Und dann ist so ein Aluspan, kann das schon zerstören, einfach das Gewebe, oder?
So ein Aluspan kann das schon zerstören, genau, vor allem, weil die Laufräder ja nicht darauf ausgelegt sind. Also bei der Felge jetzt ist das so laminiert, dass, also jeden Werkstoff oder jedes Teil kann man auf eine bestimmte Art und Weise belasten, beziehungsweise ist für eine bestimmte Art und Weise der Belastung konstruiert und ausgerichtet. Schrauben zum Beispiel darf man nicht auf Scherung belasten. Also ein Seitwärtstritt kann eine Schraube, also ein wahrscheinlich trifft mir zu weit ab, aber ja, sagen wir mal so ein Hinterbauständer, das ist immer der häufigste Fall, die fangen an zu wackeln. Die sind festgeschraubt meistens mit so zwei Schrauben. Und wenn der einmal angefangen hat zu wackeln, dann ist die Schraube krumm und nach krumm kommt ab. Und dafür ist die Schraube eben nicht ausgelegt. Wenn der aber nicht wackelt, also wenn man immer dafür Sorge trägt, dass die Schraube wirklich richtig fest angezogen ist und die Materialien, Rahmen und Ständer da aufeinander verpresst sitzen, dann ist der Ständer wirklich belastbar mit dem, und dann ist auch die Schraube in gewissem Sinne belastbar mit diesem zulässigen Beladungsgewicht. Genau, und so ist das bei Carbon natürlich auch. Also da, das ist ja nicht einfach nur so ein, was weiß ich, ein Plastikball, sondern diese Kunststofflagen, die sind extra so verwoben, dass sie eben auch nicht auf Scherung belastet werden dürfen, sondern eben in Faserrichtung. Und da sind die verdammt stabil und verbindungssteif, aber eben nicht anders. Und wenn die Fasern jetzt einen starken Kratzer bekommen, also die Faser selbst kaputt geht, oder der Klebstoff dazwischen eben spröde kaputt geht, dann ist das ein Totalschaden an der Stelle des Laufradsatzes oder des Rahmens oder der Gabel oder des Lenkers oder des Vorbaus. Ist schon ein sehr spezieller Werkstoff. Ist schon viel Sondermüll auch leider. Mhm. Also schön steif, wirklich da, wo es laminiert, also wo es für die Steifigkeit laminiert ist, wirklich toll. Aber ja, also durch unsere Hände ist da schon ziemlich viel Plastikmüll auch gegangen.
Ist ja auch ein Thema, was wir auch schon häufiger mal angesprochen haben hier im Antritt. Ich mache jetzt mal was, was man vielleicht eigentlich nicht machen sollte. Du hast eigentlich schon relativ klar gesagt, ja, immer wechseln. Er schreibt hier, früher hat er sich da gar keine Gedanken gemacht und ist immer mit seinen roten Carbonbelägen gefahren, egal ob Alu oder Carbonfelge. Hat er es instinktiv richtig gemacht? Also ist es die weniger schlechte Lösung?
Genau, er hat das instinktiv richtig gemacht, weil von der Hitze, von dem Hitzeabkönnen hat das perfekt gelöst mit dem einen Paar Bremsbeläge. Andersrum wäre blöd gewesen. So, aber wie gesagt, bitte jeden kleinen Sparen raussammeln.
Und wer macht das schon? Ja. Gut, da würde ich sagen, da haben wir Felix hoffentlich schon mal ein bisschen geholfen und auch ein bisschen aufgeklärt, dass das eben in dem Fall wirklich angebracht sein kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kam per E-Mail an antritt@detektor.fm von Alexander aus, ich gucke nach, Marburg, hat er uns geschrieben. Und er fragt ziemlich konkret dich. Sie hat, und damit meint er dich, also Christiane, hat von einem Montagefett erzählt, das du besonders empfiehlst. Könnt ihr mir verraten, welches das ist?
Ich habe mich rückversichert, dass ich das wirklich darf. Ich darf. Und mein inzwischen liebstes Lieblingsmontagefett kommt von der Firma Motorex. Und heißt White Grease. Warum ist das mein liebstes Montagefett? Also die Erfahrung hat gezeigt, dass das das standfesteste Montagefett ist, was es gibt. Also wir hatten ja schon mal den Fall eines in irgendeiner Sendung vorher.
In einer der vielen, ja.
So viele sind es ja noch nicht. Da war so eine festgebackene Sattelstütze und so. Also in Leipzig regnet es ja fast so viel wie in London. Und außer im Sommer. Was rede ich für einen Müll? Also jedenfalls festgebackene Sattelstützen und da schwemmt der Regen alle mir vorher bekannten Fette doch gerne raus. Also der ganz normale Alltagsgebrauch. Tretschregen. Ja, ja. Ja. Und dieses Fett ist da wirklich um einige Hausnummern überlegen und wahnsinnig standfest.
Standfest heißt, es bleibt drin.
Das bleibt, genau, und es verändert sich in der Konsistenz auch nicht und schmiert weiter, beziehungsweise ist so eine Art Trennschicht eben zwischen den zwei Materialien. Schmiert weiter, habe ich ja eben gesagt. Und ich habe dieses Fett auch schon verwendet, um eigentlich völlig fertige Lager, also so ganz früher oder so im BMX-Bereich kommt das wahrscheinlich noch vor, dass man einzelne Kugeln tauschen konnte bei Tretlagern und so. Und wenn die Bahnen, die Kugelbahnen dann aussehen wie so eine Mondlandschaft und man wirklich nichts mehr machen kann und das, was es heutzutage da an Ersatz gibt, ist so weich und eklig zu montieren und hält dann wahrscheinlich auch nicht lange wirklich. Da lieber von diesem, wenn man das alte Zeugs noch komplett hat, dann lieber von diesem Montagefett nehmen und da geht es ja jetzt nicht um das letzte Mühe an Geschwindigkeit oder so, sondern dass es einigermaßen läuft. Und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. So, also Missbrauch sozusagen als Lagerfett. Und der dritte und für mich eigentlich ausschlaggebende Punkt ist, dass dieses Fett carbon-proofed ist. Gibt es sonst fast nicht. Und man findet also bei den Herstellerangaben auch nichts dazu. Und das ist das Einzige, was ich gefunden habe, dass es eben nicht extra dafür konstruiert ist, aber dass in Verbindung mit Carbonteilen eben die Klebstoffe nicht angegriffen werden, entsprechend da keine Mikrorisse entstehen können.
Und das Thema hatten wir ja gerade, dass Carbon so wahnsinnig anfällig ist.
Genau.
Gibt es noch andere Fette? Also wir haben tatsächlich, muss man ganz offen sagen, kurz vor der Aufnahme auch drüber gesprochen, ob du es sagen darfst. Und ich habe gesagt, ja klar, darfst du sagen, weil wir kriegen auch kein Geld von der Firma, sondern du sagst einfach, das ist für dich das Fett, was am besten ist. Aber gibt es auch andere gute, wo du sagen würdest, ja, die sind schon auch solide?
Das Fett ist übrigens sogar verdammt teuer, wenn man das mit anderen Fetten vergleicht. Und das zahlen wir natürlich auch. Ich habe wirklich viel ausprobiert und nein, es gibt nichts vergleichbar Gutes. Oder ich kenne nichts vergleichbar Gutes. Wer weiß, früher, es gibt eine andere Firma, die schon viel, viel länger als Motorex im Bereich Fahrrad mit Schmierstoffen, Fetten und so weiter arbeitet. Das ist Atlantic. Die machen auch so ein weißes Fett. Das habe ich früher immer benutzt. Das war ich auch mal Fan von, aber das andere ist wirklich besser, wirklich besser.
Die Einschätzung von Christiane ganz persönlich zu ihrem Lieblingsfett. Und da gibt's auch eine, ich sag mal, damit zusammenhängende Frage. Und zwar zum Thema Geräusche. Er schreibt, leider begleiten mich auch immer wieder Geräusche auf dem Rennrad. Jetzt fahre ich auch ein Cosmo, sagt er, also auch so ein Titanfahrrad mit Shimano-Kurbel. Und das Lager hat er geputzt, die Pedalgewinde gefettet, die Sattelstütze gefettet, die Sattelklemmschelle gefettet. Und dennoch kommt immer wieder, besonders bei Bergauffahrten, ein Geräusch, das eher das Knarz-Knarz. Wir haben ja schon bisschen versucht, die Geräusche nachzumachen, eher so Knarz-Knarz macht und was auf eine aus seiner Sicht Verbindung zwischen Kunststoff und Metall hindeutet. Ja, hast du da eine Idee, woran es liegt oder ist es vielleicht wirklich ein Fettthema?
Ein fehlendes Fettthema. Also kurzfristig kann ich mit jedem Fett so ein Knarzgeräusch wegbekommen, aber die Standfestigkeit spricht eben für mein Lieblingsfett. Puh, kannst du bitte nochmal vorlesen, was er schon alles gemacht hat?
Kein Problem, ich kann es nochmal zusammenfassen. Also, er hat das Lager geputzt, die Pedalwinde gefettet, die Sattelstütze gefettet, die Sattelklemmschelle gefettet und dennoch kommt es immer wieder dazu. Also, hat schon relativ viel gemacht.
Okay, ich würde als nächstes, da würde ich sowieso dazu raten, die Lagerschalen des Tretlagers im Rahmen also das Ausbauen und das Fetten und auch gerne wirklich mit diesem Fett. Also andere sagen bei Titan und was wird das sein? Was hat er für eine Kurbelgarnitur da drin?
Er fährt eine Shimano-Kurbel.
Gut, das kann entweder Aluminium oder Stahl sein. Stahl hatte ich letztens und ich bin das erste Mal gescheitert. Ich habe es tatsächlich nicht rausbekommen. Das ist
und
ganz furchtbar.
Ein T47 Innenlager.
Oha. Ich weiß nicht mal, was das ist.
Weiß ich auch nicht, aber ja.
Also, was auch immer das für ein Material ist, also wird ja entweder Aluminium oder Stahl sein. Wenn Stahl, dann wird es gehärteter Stahl sein. Dann nochmal Fett dazwischen. Das ist nicht nur gut gegen das Knarzen, sondern auch, dass man das irgendwann wieder entfernt bekommt. Ganz, ganz wichtig. Also,
warum?
Das hat mit dieser Wärmeausdehnung zu tun und der Kontaktkorrosion. Und hochwertige Lager, also gerade so geschraubte BSA-Lager oder sowas, die von älteren Rennrädern sind meistens tatsächlich aus gehärtetem Stahl, die Hülsen, die in den Rahmen reingedreht sind. Und wenn der Rahmen dann aus Titan ist, dann unterscheiden die sich in der Ausdehnung bei Hitze oder Kälte eben nicht so verdammt großartig. Das heißt, ich kann dann, und das habe ich wirklich vor 2 Wochen, ich dachte, ich kann da gar nicht scheitern, ausprobiert. Ich bin gescheitert. Also gleichzeitig Eispray auf die innere Hülse und gleichzeitig Wärme außen, damit das Äußere sich dehnt und das Innere sich zusammenzieht, hat nichts gebracht. Mein Schraubstock ist kaputt seitdem. Und also hat sich verzogen zumindest. Ja. Ne? Also das sind echt gewaltige Kräfte. Ich habe nicht noch mehr kaputt gemacht, als schon kaputt war. Aber es ist ja schade, also wenn man da nicht rechtzeitig fettet. So, aber damit ist das Knarzen dann noch nicht behoben. Irgendwie glaube ich nicht, dass das Knarzen aus dem Tretlagerbereich kommt. Ich würde eher sagen, Schnellspanner. Wer einen Titanrahmen fährt, fährt ja vielleicht auch so Leichtgewicht-Schnellspanner. Einer Marke mit 4 Buchstaben häufig auch sowas. Und die kommen auch aus dem Schwarzwald, habe ich gehört. Mhm. Und die sind, glaube ich, auch gewichtsbeschränkt, so 75 Kilo oder sowas. Und die spannen meistens nicht genügend. Also vielleicht mal einen anderen Schnellspanner ausprobieren. dann weiß ich gar nicht, ob da die Schaltaugen tauschbar sind. Ich schätze mal nicht. Aber das wäre jetzt bei einem anderen Rahmen vielleicht zu gucken, da unter dem Schaltauge da einfach mal auch ein bisschen Fett hinzupacken.
Oh. Aber es ist interessant, das mit den Schnellspannern habe ich noch nie gehört. Aber,
echt? Ja. Da.
Die knarzen auch gerne.
Die knarzen, da knarzen die Laufräder auch gerne, genau. Und die Laufräder selbst natürlich auch an den Speichen. Was auch total gerne knarzt, ist der Sattel in der Sattelstütze. Also gar nicht die Sattelstütze selbst, sondern einfach mal die Sattelklemmung nachziehen.
Die hat er ja auch gefettet, aber... Ja.
Sattelklemmung oder Sattelstützklemmung?
Er hat die Sattelklemmschelle.
Ja, das dürfte die...
Und die Sattelstütze
gefettet. Ja, ich würde sagen, das ist unten das. Also, also das, wo man... Also, ne, das Ding mit dem Lederimitat drauf. Also Sitz auf Stange, diese Verbindung ist häufig auch so ein Problem.
Oben, sozusagen.
Oben. Ja. Das könnte sein. Und was natürlich auch häufig vorkommt, das müsste jetzt wahrscheinlich jemand, der diese T, was ist das? Also TA, waren das ein TA-Innenlager?
Nee, T47.
T47 habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ja. Oder vielleicht schon gehört, aber wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch schon in der Hand gehabt. Ich weiß leider im Moment nicht, was damit gemeint ist. Aber wenn das kein so ein Vierkant-Innenlager ist, sondern eher was von heute, dann sind diese Achsen auf Seitwärtsspiel auch ziemlich, da reagieren die ziemlich penibel drauf. Und da kann es sein, dass man da vielleicht doch noch anders als eigentlich vorgesehen eine kleine, hauchdünne Ausgleichsscheibe bräuchte aus Kunststoff. Gibt's da was?
Okay.
Aber vielleicht ist das was man... ich würde das mit den Laufrädern ausprobieren, also mit dem Schnellspanner zuerst, dann andere Laufräder und oder die Speichen mal nachziehen und das mit dem Sattel festziehen mal ausprobieren und sowieso die Innenlagerschalen fetten und dann sprechen wir weiter.
Klingt ein bisschen nach einem Geduldsspiel, aber du hast ja eine ziemlich gute Priorisierung gemacht. Eine Nachfrage habe ich noch, weil ich da immer ein bisschen hellhörig werde. Die Speichen nachziehen selber oder machen lassen?
Hier gibt es jetzt mein Lieblingsspezialwerkzeug. Es gibt eine Zentrieruhr, die man sich an das Fahrrad klemmen kann und mit dem kann man wirklich auf Feld, Wald und Wiese seine Laufräder zentrieren, wenn man so einigermaßen weiß, welche Speiche wohin zieht, ne? Nach rechts, wenn sie rechts im wie heißt das Ding? Narbenflansch eingehängt ist. Ne? Wenn also die Speiche rechts am Narbenflansch eingehängt ist, dann muss man sie ziehen und dann zieht man auch die Felge nach rechts und ziehen heißt verkürzen und verkürzen heißt, von oben ist ein Nippel draufgeschraubt, also von der Seite der Felge, wenn man von oben sozusagen, man sieht nichts, aber man weiß, darunter ist er, wenn man den also ganz normal zudreht, wie so eine Schraube eben mit Rechtsgewinde. Und genau, also mit diesem Werkzeug geht das mit dieser Zentrieruhr. Darf ich das auch noch sagen?
Ja, klar.
Achso, der wird nicht mehr hergestellt. dieser Zentriboy wird leider nicht mehr hergestellt, aber war von der Firma Braun, irgendwie so ein Einzelunternehmer, irgendwie so ein Maschinenbauer, der das eben auch nebenbei noch gemacht hat.
Zentriboy. Und wenn man den auch finden kann, dann?
Dann zuschlagen.
Okay.
Ist nicht ganz billig, aber wirklich für zu Hause, für die Werkstatt. Doch, kann man sich anschaffen. So, nehmen wir mal an, das Laufrad läuft total rund und ich habe keinen Zentriboy. Es müsste allerdings total rund laufen. Und die Speichen, wenn man an denen so wie an so einer Gitarre so lang macht, dann hört sich das eben alles gleich, circa gleich an. Dann kann man davon ausgehen, dass auch die Spannung dieser Speichen alle ungefähr gleich ist. Und wenn man dann die Speichen also zwei relativ parallel laufenden Speichen, wenn man da mit der Hand reingreift und die auch noch gut bewegen kann, dann kann man da auch bis zu einer Viertelumdrehung pro Speiche, dann natürlich gleichmäßig, ne? Das geht schon. Mehr als eine Viertelumdrehung würde ich so nicht machen. Und wenn man sowas macht, dann, wenn man das erste Mal macht, vielleicht mit einer Achtelumdrehung anfangen. Aber das kann man selber machen.
Und das kann ich mit so einem Speichenspanner machen.
Genau. Und wenn man das Gefühl hat, es wird immer schlimmer, und man hat dann so ein Chio-Chips oder sowas, dann natürlich aufhören. Also dann vielleicht doch in die Werkstatt. Dann können wir oft noch ausbügeln, was ganz, ganz schlimm aussieht. Aber wenn das jetzt nicht belastet wird auf die Art und Weise, gar nicht so schlimm ist.
Und wie merke ich das mit einem Achtel Umdrehung? Das klingt ja schon ein bisschen filigran.
Naja, 360 Grad ist eine ganze Umdrehung, 180 eine halbe. Und dann muss man sich, das ist eben so ein immer den gleichen Ausschlag eben von so.
Und kann man bei diesem Speichenspanner auch noch was falsch machen? Habe ich auch schon mal gehört, dass man da auch nicht jeden benutzen sollte.
Den passenden natürlich, ne? Also die meisten Speichennippel brauchen den gleichen Nippelspanner. Das ist der Standard-Nippelspanner, der nicht die Welt kostet und den man auch in jedem Fahrradladen sofort auf die Theke gelegt bekommt, wenn man sowas haben möchte. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wenn man so einen Speichennippel nicht sieht an seinem Laufrad, dann ist der eben so versteckt, dann kann man auch sowieso nicht da dran legen.
Da sind wir am Ende vielleicht doch noch vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, aber haben, glaube ich, viele Punkte angesprochen von zwei Hörern, in dem Fall von Alexander aus Marburg und, lass mich gucken, von Felix, kam ja was von Instagram. Vielen Dank, dass du uns auch in diesem Monat wieder und vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen geholfen hast bei technischen Fragen und wir vielleicht alle ein bisschen was gelernt haben und vor allen Dingen die beiden ein paar Tipps bekommen haben, wo sie weiter gucken können, wie sie die Probleme lösen. Danke.
Ja, gerne, immer gerne. Und für Rückmeldungen bin ich immer offen.
Jessie, was sind denn so deine häufigsten Probleme? Du hast gesagt, du hast neulich dein Fahrrad selber geflickt.
Ja.
Was geht bei dir am Fahrrad am häufigsten kaputt?
Ich habe tatsächlich immer total Glück gehabt. Ich hatte bisher eigentlich nur Löcher.
Also Platten.
Platten.
Oder? Ja.
Und gut, das mit dem Licht ist meistens auch nicht so eine ideale Sache. Gerade bei älteren Fahrrädern.
Ja, das stimmt. Dann also, meistens Dynamo oder so. Und
ich kaufe mir meistens ein Klicklicht, was ich dran klemme. Ne?
Die verliere ich ja immer.
Ja, ist auch eigentlich keine so tolle Lösung, aber ich habe meistens genau eher Fahrräder, bei denen es dann doch etwas umständlicher ist, das Licht zu reparieren, weil es so alle Teile sind und da traue ich mich nicht dran und bin dann zu faul, zur Werkstatt zu gehen.
Das heißt, bei dir ist die Lösung dann so ein USB-Ladelicht oder irgendwie sowas.
Genau, ja.
Und verlierst du die nicht ständig? Ich verliere die wirklich. Ich habe aufgegeben. Ich habe jetzt alles umgestellt auf Nabendynamo, weil ich denke, nee, es geht nicht mehr.
Ich vergesse sie ständig.
Ja.
Das ist mein Problem.
Ja, das ist auch doof.
Ja.
Naja, früher als ich noch häufiger in Clubs unterwegs war, vor Corona, habe ich die immer da liegen lassen meistens. Oder Handschuhe ist auch so ein Klassiker irgendwie. Naja, egal. Gibt es sonst irgendwie technische Sachen, wo du sagst, ah, das würde ich aber vielleicht in den nächsten Jahren oder so mal machen? Also du scheinst ja so eine Leidenschaft für so ältere Räder zu haben. Also könnt ihr mir schon vorstellen, dass du da noch ein bisschen weiter rumbasteln willst? Oder sagst du, ah nee, eigentlich reicht's, wenn sie fahren?
Also ich habe tatsächlich noch ein Rennrad im Keller stehen.
Aha.
Auch ein älteres Modell, das mir mal jemand irgendwie aus Frankreich aus dem Urlaub mitgebracht hat.
Du kriegst viele Räder geschenkt, oder? Kann
das
sein?
Das habe ich tatsächlich abgekauft. Das war so ein Auftrag. Also da hatte ich so einen Kumpel, der auch totaler Fahrradfan war und ich wollte gerne ein Rennrad und der meinte so, ja, ich fahre im Sommer wieder nach Frankreich, da gucke ich immer irgendwie auf so älteren Höfen, ob ich da irgendwelche alten Fahrräder abgreifen kann für wenig Geld und der hat die dann eben aufbereitet und das habe ich eben gemacht. Mittlerweile steht das Fahrrad auch wieder relativ lange im Keller leider, weil ich früher ländlicher gelebt habe und da sehr gut mit dem Rennrad rumcruisen konnte. Also am Bodensee war das. Also perfekt fürs Rennradfahren.
War ich ja dieses Jahr auch erst. Es ist wirklich sehr schön da. Ja.
Super schön. Ja. Also man kann mit einer ganz tollen Aussicht wunderbare Radtouren machen. Und in Hamburg macht es nicht ganz so viel Spaß, mit einem Rennrad übers Kopfsteinpflaster zu düsen, finde ich. Deswegen, genau, es ist lange nicht in Benutzung
gewesen.
Ist
gut für die Unterarme, aber.
Ja, wahrscheinlich. Und ich habe mir aber vorgenommen, dass ich mir dieses Rad demnächst irgendwann mal mit jemandem zusammen nochmal angucke. Und ich glaube, da werde ich diesmal ein bisschen genauer zuhören und mich da auch so ein bisschen mehr drum kümmern und vielleicht mal schauen, ob ich da die ein oder andere Sache vielleicht auch selber machen kann.
Klingt nach einem anstehenden Projekt.
Also ich bin einfach nicht die Person, die sich so durch so YouTube-Tutorials
Geht mir genauso.
Manövriert. Ich brauche dann wirklich jemanden, der neben mir steht und einfach Zeit und Geduld hat und mir die Sachen in Ruhe zeigt. Und dann finde ich das total super und habe da auch Bock drauf und will das auch total gerne alles lernen. Also, weil ist ja auch super praktisch.
Ja, frag mal Gregor, der ist so ein Typ für YouTube-Tutorials. Der guckt sich das an und macht's dann einfach.
Ist ja auch geil, dass es das gibt, auf jeden Fall.
Ja, aber ich bin da auch nicht geduldig genug. Naja. Gut, das klingt auf jeden Fall nach Plänen. Stichwort Pläne, es gibt natürlich auch bald eine neue Ausgabe vom Antritt von diesem kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcast hier bei Detektor FM. Planmäßig am 1. September, also gleich Anfang des Monats. Ihr müsst also, wenn alles normal läuft, gar nicht so lange warten. Also am 1. September kommt die Ausgabe im Stream, am 2. September dann im Podcast. Geht also relativ fix und Gerolf sollte dann wieder da sein, auch das planmäßig. Und der hat garantiert Urlaubsgeschichten im Gepäck. Ich habe eine Nachricht von ihm bekommen aus dem Elsass, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, da dürfte auch was mit Frankreich passieren. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn Gerolf auch wieder hier ist. Also dann Anfang September die nächste Ausgabe hier vom Antritt.
Ist er dann auch mit dem Rad unterwegs?
Ja, Gerolf kann, glaube ich, nicht ohne. Ich war ja ohne im Urlaub, habe ich hier auch großes Geständnis abgelegt schon. Aber Gerolf ist eigentlich immer. Gerolf ohne Fahrrad ist fast unvorstellbar. Obwohl auch das nicht ganz stimmt. Er geht zum Beispiel, hat er ja erzählt, auch mittlerweile ganz gerne mal spazieren.
Ja, Gerolf ist noch im Urlaub und Urlaub ist ein ziemlich gutes Stichwort, denn wir würden gern von euch wissen, was ist denn euer schönstes Ferienerlebnis mit dem Rad gewesen? Gibt's eine besonders schöne Ausfahrt, die euch hängen geblieben ist? Habt ihr einen besonderen Moment mit dem Fahrrad erlebt?
Dann schickt uns die Bilder vielleicht einfach. Euer schönstes Ferienerlebnis war immer meine Lieblingsaufgabe in der Schule. Naja, nicht so richtig, aber egal. Schickt uns das bei Instagram oder an antritt@detektor.fm. Euer schönstes Fahrradferienerlebnis. Und schreibt vielleicht einfach noch 2, 3 Sätze zum Foto dazu. Denn wir wollen einige davon natürlich dann bei Instagram auch wiederum mit euch allen teilen. Gerolf und ich und Jesse freuen uns auf eure Bilder. Und ich habe deinen Kollegen Gregor ja auch schon angesprochen, ne? Der war ja in der vergangenen Ausgabe zu Gast, hat von dieser wirklich faszinierenden Tour erzählt. Erst Roskilde Festival, dann Kopenhagen, Tour de France Auftakt, hast du ja auch schon kurz angesprochen. Und dann ist er ja noch zurückgefahren, Kopenhagen, Berlin, Leipzig, also diesen Kopenhagen-Radweg, in die richtige Richtung, würde ich sagen. Oder ja, weiß man nicht so. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und er meinte, die dänische Hälfte ist viel, viel besser. Long story short, am Ende haben Jens und Gerolf gesagt, sie spielen TLC mit Waterfalls, weil Gregor so geschwärmt hat vom Konzert in Roskilde. Jetzt hast du natürlich eine ziemlich hohe Messlatte. Welchen Song hast du denn mitgebracht?
Eine super hohe Messlatte. Ich war auch total neidisch, dass Gregor TLC tatsächlich live gesehen hat. Ich habe die eine mitgebracht, die man vielleicht irgendwie dann so on top setzen könnte, und zwar Beyoncé. Die hat gerade ein neues Album rausgebracht.
Ja, Gregor.
Gregor. Da guckst du, wa? Ist so eine absolute Sommerplatte, so ein total tanzbares Album, und darauf ist ein Song, der sich anlehnt an Donna Summer, I Feel Love. Ich weiß nicht, ob du dich an den Song erinnerst.
Ja.
Späte 70er, Disco, Giorgio Moroder,
Italo genug, also nicht um es direkt live miterlebt zu haben, aber klar, Donna Summer, I Feel Love, Riesensong.
Riesensong, ja. Und ja, der absolute Sommerhit eigentlich, also seit 77, und den hat Beyoncé jetzt irgendwie verwurstelt in einem Song, der heißt Summer Renaissance, und ich dachte, der eignet sich auch sehr gut jetzt zum sommerlichen Fahrradfahren.
Absolut. Dann sage ich an dieser Stelle, danke, dass du da warst. Danke, dass du mit mir zusammen diese Ausgabe hier gemacht hast. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben einiges von dir gelernt, und ich finde auch die Geschichten, die du erzählt hast, gerade zu den alten Fahrrädern, sehr, sehr interessant. Vielleicht müssen wir da auch in Zukunft nochmal drüber reden. Danke, dass du da warst, Jesse.
Ja, ich komme gerne wieder. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und dann hören wir jetzt Beyoncé mit
Summer Renaissance.
Tschüss.
Ciao. Motherfucker, boy, you grow red on red. I just wanna thug you, category.
I want your love, I want your spirit. The more I want, the more I need.